12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Hallo zusammen zu Countdown Nummer 119. Leichte Verspätung, kommen wir gleich dazu. Hallo Lutz.
Hallo Frank, schön, dass wir wieder hier sitzen. Ne? Ich habe nochmal nachgeschaut, es ist jetzt etwas über zwei Monate her, wo wir das letzte Mal aufgezeichnet haben.
Ja.
Wollten ja eigentlich relativ zügig das wieder machen, aber wie das dann manchmal so ist, ne, der Teufel steckt dann immer im Detail und in der Planung und im Körper und überhaupt
genau.
Im Zufall.
Ja, also ich habe irgendein gesundheitliches Problem, dem wir noch nicht ganz auf den Grund gekommen sind. Tut mir leid, deswegen war die Folge jetzt erstmal nicht da, die letzte.
Ja, ist jetzt auch nicht so traumatisch, ne? Also Jo. Wir müssen uns da nicht unter Druck setzen. Das ist halt einfach trotzdem natürlich jetzt so unabhängig davon, ist natürlich doof, wenn du halt irgendwie immer mal ausfällst. Ne? Ich habe jetzt auch mitgekriegt, dass deine Frequenz, in der du bei Golem schreibst, auch relativ runtergegangen. Ne?
Genau, ja. Das ist auch ein bisschen ärgerlich. Vieles davon ist einfach bloß, man macht sich halt Sorgen und hat irgendwie den Kopf nicht frei.
Ja, das ist nur was, also, wenn es eben nicht gut geht. Ne? Also ja. Das wäre man ja gesund. Dann hätte man das Problem ja nicht. Genau, aber nichtsdestotrotz sitzen wir jetzt hier und das sieht doch ganz gut aus. Wir haben jetzt ich gucke nochmal schnell, ist der 4. April.
Es ist der 4. April, in der Tat.
Genau, es ist kein verspäteter April-Scherz. Und draußen regnet es gerade derzeit, aber es soll jetzt am Wochenende, wo so völlig bescheuert warm werden, ne? Irgendwie so ein richtig krasser Föhn. Irgendwie.
Letztes Wochenende hatten wir jede Menge Sahara-Staub. Das war, ich war in Zeitz über Ostern.
Ich war in Dresden.
Ja. Und da hat man es gut gesehen. Also war wirklich gelber Himmel halt, ne? Und halt entsprechend so wirklich so dieses talgartige Restsand, der dann von der Sahara rüberkommt. Hat besonders viel Spaß gemacht, dann beim ersten Mal Scheibenwischer betätigen. musste ich dann erstmal rechts ran.
Echt, hast du Wasser gehabt oder was?
Nee, hatte ich, aber die Scheibenwischer sind mit diesem extrem feinen Sand nicht zurechtgekommen.
Hör auf mit Autos, ich hatte auch so meinen Scheiß mit meinem Auto da irgendwie auf der Rückfahrt, das wird da erstmal, hat mir irgendwie das rechte Rad zerlegt, also irgendwie irgendwas, eine Bremsbacke kaputt. Also, keine Ahnung, und dann hat es fies geknallt und gequietscht und gemacht und da hat es irgendwie so ein Radlagerkleiner mit erwischt, wie hoch das geht. Und dann der ganze lustige Scheiß am Ostermontag sich abschleppen lassen, war echt nicht witzig.
Ja. Ja, Max Verstappen ging es nicht anders.
Auch eine Bremsscheibe abgeflogen.
Ja, hinten rechts.
Ja, das passiert. Ich bin zumindest ein altes Auto und die Bremsen mussten jetzt gemacht werden. Also das war schon auf dem Plan, ne? Also einfach wegen TÜV und so. Und aber die Werkstatt sagte, ja, die sind jetzt natürlich nicht mehr neu und die müssen auch getauscht werden. Aber das macht jetzt nichts, ob ich jetzt hier noch 4 Wochen damit rumfahre oder so. Ne? Und
manchmal dann doch. Ne?
Manchmal dann doch. Ne? Steckst halt nicht drin und dann wahrscheinlich einmal mal auch ein bisschen stärker gebremst oder so. Und dann hat man gemerkt, wie so ganz beschissene Vibrationen, also richtig gruselig dann. Und dann an der Raststätte angehalten, so irgendwie auf der Hälfte der Strecke zwischen Dresden und Berlin und geguckt, am Rad gewackelt, nicht irgendwie, sah jetzt auch normal aus soweit, ne? Ich konnte jetzt von außen da durch die Felge nicht groß was sehen, ne? Und dann weitergefahren und dann aber mörderischste Quietschgeräusche und Kratzgeräusche und dann sind wir wieder rechts ran und dann konntest du auch rückwärts gar nicht mehr fahren, weil es dann gleich blockiert hat. Und dann habe ich gesagt, okay, das war's dann. Dann 2 Stunden auf dem Feld gehockt da irgendwie mit meiner Frau. Das Kind war ja zum Glück dann noch bei Oma und Opa, da ist noch bei Oma und Opa und dann kam irgendwann der Abschlepp-Heini, der hat dann gesagt, so, ich habe keinen Bock nach Berlin zu fahren und dann sind wir irgendwo Lübbenau irgendwo gelandet da bei so einem Abschleppservice und der hat zum Glück noch ein Mietauto da gehabt, sodass wir dann irgendwie noch weiterfahren konnten, wieder nach Berlin zurück. ADAC bezahlt, also von daher, was soll es.
Ja. Jo. Ja. Da fährt man so eine Mitgliedschaften, beziehungsweise schließt man ab, sobald man sie ruft, ne?
Es ist vor allen Dingen sinnvoll, wenn du jetzt nicht ein ganz neues Auto hast, so, ne? Weil dann doch mal hier und da, es passiert nicht oft was, also aber so alle 2 Jahre hast du irgendwie doch mal irgendwie sowas, wo du dann eben irgendwo hingefahren, also abgeschleppt werden musst, so, und dann wird es schnell teuer.
Ja, bis jetzt toi, auch wenn mein Auto irgendwie fast schon trinken darf, also Ethanol ja sowieso. Nee, nicht nur fast, ist ein 2006er, also ist jetzt schon 18. Ja, volljährig, ne?
Das ist schon lange volljährig. Na gut.
Ja, jedenfalls aber, kein Elektroauto.
Nein.
Ich hab versprochen, ich will kurz lästern. Tesla hat irgendwie die neuesten Zahlen veröffentlicht und stellt sich raus, sie haben 40.000 Autos mehr hergestellt, als sie verkauft haben. Im letzten Quartal jetzt, also dieses Jahr.
Okay.
Und das ist halt übel. Also muss man halt einfach so sagen, das war so von niemandem erwartet worden.
Weltweit oder jetzt?
Weltweit.
Weltweit, okay. Also stehen da schon ein paar auf Halde.
Ja, ja. Also ich glaube, davor waren es auch schon irgendwie 80.000 oder so, aber halt so langsam akkumuliert. Und also hast halt immer so ein bisschen Inventar, dass du einfach rumstehen hast, damit du auch liefern kannst. Also das passt schon so halbwegs noch. Bei anderen Herstellern ist das noch viel mehr. Aber das war halt so viel jetzt die Differenz, dass es dann schon auffällig war. Mhm. Ja, und man merkt so langsam, dass da auch Arsch auf Grundeis geht bei vielen. Die Tesla-Fans werden auch langsam immer weniger.
Ja, klar, ich und bin die ja auch abgetreten davon.
Ja, und die übrig bleiben, die drehen schon ziemlich am Rad. Was halt logisch ist, ich meine, wenn unter den Umständen jetzt auch insbesondere Leute, die Aktien haben, also das sind halt, auf Twitter findet man meistens die Leute, die halt die Aktien haben und wer da jetzt noch drin ist, der muss schon sehr spezielle Gründe haben, wie er sich das noch zurechtredet, dass das gut ist und alles noch besser wird und davon gibt es ziemlich viele noch.
Naja, an sich jetzt, das, also als Fahrzeug, ne, also hier stehen ja wirklich mittlerweile richtig viele rum.
Ja, ist ja auch nach wie vor so noch der größte Elektroautohersteller.
Und das ist schon echt krass, ja. So. Aber jetzt, ich bin halt kein Fanboy mehr, einfach weil ich kann das nicht so richtig von Elon Musk trennen, so. Und ja. Das ist halt so, wird wirklich ein bisschen schwierig. Ja, und mittlerweile sehe ich auch wirklich, also was mir ganz gut gefällt, was aber natürlich, also genau schon wie Tesla, also preislich überhaupt, jetzt ich fahre ja ein 2.000 Euro Auto, ne? Also was tierisch alt ist, aber das ist eben diese Preiskategorien, also da finde ich dann halt, sind die neuen BMWs, diese X-Reihe, ne? Mhm. Die sind da schon ganz gut dabei. Also die sehen auch designmäßig interessant aus, da kommt ja die neue Klasse raus.
Ja.
Die, also rein optisch gefallen mir, also einfach so von der Mutigkeit des Designs her ist das schon irgendwie ganz hübsch. Und was man halt viel sieht, ist natürlich hier BYD, die werden auch immer häufiger, gerade so ein bisschen diese mittleren Modelle, nicht die ganz großen, sondern eher so irgendwas, was so diese Mini-SUVs, die so A-Klassen.
Was willst du hier auch in Berlin mit was
Großem? Total sinnvoll, ne? Also, aber man sieht's doch häufiger. Da ist ja immer so ein bisschen hier so diese sag mal.
Der Witz ist ja auch, das billigste Modell von BYD, Seagull, wurde von Designer gemacht, der sonst Lamborghinis designt.
Die ich jetzt designmäßig so mittelprächtig finde, aber das ist wirklich ein bisschen.
Ja, aber also ich sag mal, es sieht halt insgesamt ganz ordentlich aus. Und man merkt dann halt auch, wenn man so das Innere von der Seagull sieht, das sieht immer noch ein Hauch interessanter aus als in Tesla von innen.
Also es sieht vieles ein Hauch interessanter aus als in Tesla innen drin. So. Also auch, wenn man auf so einer aufgeräumte Schrankwand steht, also jetzt wie im Tesla so, ja. dann ist das ja toll.
Ist halt ein Minimalismus, der so, naja, zu Steve Jobs Zeiten, als so iPhone rauskam, als halt auch so der Tesla Roadster und dann Modell S und sowas. Als das alles rauskam, war das alles noch richtig futuristisch und modern und so. Aber Leute, das ist jetzt auch schon mehr als 10 Jahre her.
Genau, und das ist also jetzt geht es wieder in der Tendenz eher so ein bisschen, also auch was zum Schauen zu haben. Also, dass man eine gewisse Individualität halt spürt. Also, dass man wieder mit Rundelementen irgendwas macht oder so, was einfach so eine gewisse
Toyota hat die
Unterhaltungswert.
Ja, Toyota hat jetzt so diese auch schon seit einigen Jahren so ein bisschen diese Flossen wieder imitiert von aus den 50er, 60er Jahren so an Rücklichtern und so. Ja. Finde ich eine gute Entwicklung. Ich fand die immer ganz nett.
Ach, ich finde das überhaupt insgesamt schön, wenn man so ein bisschen auch auf das Exterieur, Interieur einfach da, weil das liegt einfach in der Entwicklung dieser automobilen Kultur drin, so, ne? Mhm. Und das kann man brechen, das ist auch okay, ne? Klar.
Ja, ich meine, Cybertruck, okay, ist halt eckig, ist halt 80er Jahre zurückgegangen.
Oh. Ja, das sieht hier ein bisschen aus wie Zurück in die Zukunft, genau. DeLorean-Style. So,
das, ne? ist ja auch mehr oder weniger eine der direkten Referenzen und natürlich Cyberpunk. Und Cyberpunk kommt ja auch aus den 80er Jahren, beziehungsweise Ende 70er Jahre. Neuromancer kam, glaube ich, 79 raus von William Gibson, was so das erste bisschen Cyberpunk war. Und naja, das Problem ist halt, Cyberpunk ist letzten Endes eine trostlose Apokalypse. Und das ist nicht die Zukunft, die ich haben möchte, verdammt nochmal.
Genau, deswegen, also auf mich wirkt das befremdlich. Also jetzt das Design an der Stelle, da gibt es wirklich, also ja, mal ganz davon abgesehen, was die Kiste überhaupt soll dürfen. Ne? Aber das
ist ja, und dass sie qualitativ wirklich unter aller Kanone und zwar noch schlimmer ist als das, was man sowieso von Tesla gewöhnt ist. Also.
Aber da kommen wir nochmal ganz kurz zurück. Also was sind deine Meinung, also bevor wir jetzt mit Raumfahrt anfangen, ne? Sorry Leute, aber das müssen wir kurz ausdiskutieren. Also was ist in deiner Meinung nach der Grund, warum das so schlecht läuft, die Tesla?
Allgemeine Stagnation. Also es hat halt, Elon Musk hat sich da irgendwie ausgecheckt. Muss man einfach sagen, wie es ist. Ich denke, 2020 hat er sich schon für die Akkus nicht mehr wirklich interessiert. Mhm. Bei dem Battery Day hatte ich da auch schon gemerkt, da hat er irgendwie ein bisschen Blödsinn erzählt. Noch nicht so krass wie jetzt, aber so ein bisschen hatte man es gemerkt. Er hat das halt bloß noch als Möglichkeit, um Geld zu kriegen, gesehen. Was ja auch dann durch dieses Kompensationspackage, was er jetzt einklagen will, was man da gesehen hat, also der verlangt ja Aktien, die zumindest Anfang des Jahres oder vor ein paar Monaten noch so viel wert waren wie das Doppelte von allen Profiten, die Tesla jemals gemacht hat, und hat gesagt, ja, also das brauche ich für meine Motivation, ansonsten haue ich hier ab. Was übrigens ein Ding war, das Henry Ford schon getan hat, auch schon vor ziemlich genau 100 Jahren. Der hatte auch schon gesagt, ja, also hey, entweder wir ziehen das jetzt hier so durch, wie ich das will, oder ich trete halt zurück. Und ohne mich ist Ford ja nichts, ne? Ja, das hat er auch schon gemacht.
Das ist eine Frage der Emanzipation natürlich dann auch, ne? Also für sich so ein Unternehmen, weil es gibt ja nicht bloß den Elon Musk, den Chef ganz oben, weil es gibt natürlich eine ganze Menge fähige Leute, die unten drunter sind, die so ein Unternehmen
ohne die es auch überhaupt nicht geht.
Ja, eben.
Aber also. Das ist halt so der Kult in den USA, dass der CEO irgendwie der wichtigste ist.
Ja.
Und auch Kult um Elon Musk leider, den er halt auch irgendwie selbst gefressen hat, diesen Kult. Und dazu kommt natürlich noch, dass er, wie er selbst sagt, Drogen nimmt. Also er nimmt es ja auch, er sagt das ja selber, ich vergesse mal, wie das Zeug heißt, was er praktisch nimmt, damit er sich nicht so schlecht fühlt. Also er meint halt so, wenn ich so eine richtige Downphase habe und alles nur noch zum Kotzen ist, dann nimmt er halt das so praktisch als Stimmungsaufhörer. Also es ist, ich komme gerade nicht drauf auf den Namen, verdammt.
Ist auch völlig wurscht. Das Problem ist halt natürlich, dass seine Probleme damit natürlich nicht in den Griff bekommt jetzt.
Genau.
Ja, und es hängen halt immer echte Menschen, echte Unternehmen, echte andere Leute, die da wirklich mit viel Impetus reingehen.
Und
halt
er natürlich, dran. Und er natürlich auch. Also ich meine, man muss halt sagen, er war halt mal ein richtig cooler Mensch. Und also richtig cooler Nerd halt. Ne?
Ja.
Und das ist halt... es ist halt irgendwie menschlich, eine menschliche Tragödie, das anzusehen, wie der jetzt immer weiter abrutscht ist. Also das ist wirklich eine richtige Tragödie geworden. Ich habe das mit Sicherheit ziemlich spät erst mitgekriegt. Ich habe mir da einiges schön geredet. Also zu einem Zeitpunkt, als alle schon irgendwie geredet, der fängt doch an zu spinnen, hatte ich immer noch das alles verteidigt, aber
jetzt wird es langsam schwierig, das zu verteidigen, weil das ist ja wirklich irgendwie neben der Spur lang läuft.
Jetzt geht es einfach nicht mehr. Nee, also das ist, ja.
Aber da gehen wir mal von den Teslas weg, bleiben aber bei Elon Musks Unternehmen, SpaceX, die machen ja trotzdem weiter.
Und trotz allem, ja. Und zwar ziemlich gut. Also Starship ist jetzt zum dritten Mal gestartet. Wieder etwas erfolgreicher. Und man kann das sehr gut vergleichen mit dem ersten Flug der Falcon 9 Rakete. Ist gestartet, ist in den zumindest auf ungefähr die vorgesehene Flugbahn gekommen und dann außer Kontrolle geraten und wieder in die Erdatmosphäre eingetreten. Dass das Ding komplett außer Kontrolle war, hatte ich damals gar nicht mitgekriegt. Ging mir auch nicht gut an dem Tag. In dem Artikel hatte ich noch gedacht, okay, als ich den geschrieben hatte, hatte ich noch gedacht, dass der Wiedereintritt so halbwegs kontrolliert ist. Also die Flächen, also diese Tragflächen, kleinen Stummelflügel, die haben funktioniert, haben aber nicht gereicht, um das noch zu stabilisieren, weil das Starship ist praktisch im Weltall außer Kontrolle geraten, muss man einfach sagen, wie es ist. Und wieder reingetreten, aber spektakuläre Bilder trotz allem. Gab eine sehr gute Verbindung, sehr gute Videoverbindung, dass man zumindest die ersten paar Kilometer vom Wiedereintritt, ich glaube bis in 65 Kilometer Höhe oder so, sehen konnte, bis dann halt die Antenne weggeschmolzen ist.
Ist das ganze Ding eigentlich abgeschmolzen oder noch Teile runtergefallen dann?
Mit Sicherheit, halt im Indischen Ozean. Ne? Ja. Ist halt so im Indischen Ozean, nicht ganz bis zu den Kerguelen. Wir haben vorher noch kurz über die Kerguelen gesprochen. Bis ganz so weit ist es nicht gekommen, aber ist noch über Mosambik hinausgekommen. Also der Plan war diesmal nicht praktisch einmal fast um die Erde rum und dann bis Hawaii zu fliegen, sondern ein bisschen kürzer zu fliegen. Und dafür die Option zu haben, nochmal die Triebwerke neu zu zünden im Flug. Das hat man nicht gemacht, eben weil keine Lagerkontrolle mehr war. Und dann ist es sinnlos, das zu machen, beziehungsweise sollte man nicht machen, weil dann weiß man nicht genau, wo es hingeht. Der Sinn und Zweck der ganzen Sache war halt, eine Flugbahn zu haben, wo Fehler bei dem Triebwerkstest, bei der Neuzündung keine zu großen Auswirkungen haben. Wenn man eine Flugbahn hat, die relativ steil ist, relativ steil wieder reinkommt, dann ist das nicht weiter tragisch, wenn dann irgendwie es in die falsche Richtung geht oder so. Während wenn man Richtung Hawaii fliegt und fast schon orbital ist, kann dann eine Abweichung bedeuten, dass man halt ganzes Stückchen auch mal ein paar tausend Kilometer weiterfliegt und dann plötzlich 100 Tonnen Stahl und Kram auf die USA mitten auf Land draufknallen oder so. Ja,
oder oft ditchen, so ein bisschen haben. So wie so Flatschstein, so Batsch.
Ja, aber das nicht. Also das würde dann relativ schnell trotzdem noch sinken, das ist es nicht. Aber kann dann halt über bewohnten Gebiet einfach runterkommen, das will man dann halt auch nicht. Und so rum konnte man das halbwegs kontrollieren.
Ich habe es mir angeschaut.
Ansonsten fand tolle das Video
schon ganz cool, ja.
Das war schon ziemlich cool, ja. Aber ist halt, wie gesagt, ist außer Kontrolle geraten.
Sah aber gar nicht so aus, ne? Also wenn man das so gesehen hat, dachte man so, ja, das ist schon alles. Klar, es sieht halt aus wie eine Oberstufe, die irgendwo rumfliegt, so. Ne?
Also, ja, also
sonst aussehen.
Die Lagekontrolle hat auch am Anfang noch funktioniert. Das war dann erst so nach ein paar Minuten Flug im Weltall dann schon, als der ausgefallen ist. Warum genau? Wurde nicht gesagt. Der Booster hat diesmal die Trennung ordentlich überstanden, was ja beim letzten Flug auch das große Problem, zumindest für den Booster zumindest das große Problem war. Und ist wohl noch aufgeditscht, hatte aber wieder Probleme gehabt bei der Wiederzündung der Triebwerke. Also die erste Wiederzündung hat geklappt, ist auch zurückgeflogen, zweite Wiederzündung hat nicht geklappt. Also die haben nach wie vor noch Probleme mit, ob sie Triebwerke sind, ob sie Treibstoffversorgung ist. Irgendwo ist der Wurm noch drin und das muss dann halt bis zum nächsten Flug, die werden dann noch viele Chancen haben. Haben ja jetzt so eine ganze, ich glaube, die haben drei oder vier Stück da einfach rumstehen jetzt. Und ja, die werden jetzt nacheinander gestartet, muss man dann halt so lange rumprobieren und modifizieren, bis das klappt.
Aber wie ist denn das? So eine Falcon 9, wenn die, also wenn der Booster landet, dann wie viele Triebwerke hat die?
Die bremst je nachdem erst mit vieren ab, mit dreien ab und dann mit einem für den letzten. Und
bei dem Booster von dem Starship sind es ja ein paar mehr dann.
Das sind, glaube ich, 13. Verdammt, ich glaube, es sind 13. In dem inneren Ring und die drei innersten. Und dann bei der Landung an sich dann drei. Und davon wird dann eins ausgeschalten und dann noch eins ausgeschalten.
Das dann irgendwann unten ist, ne?
Ja. Ich meine, du hast halt mehr als 100 Tonnen Schub. Und für das allerletzte Aufsetzen reicht dann halt im Prinzip auch eins aus. Hatte man ja schon bei den Testflügen gesehen, als was halt alles mit drei Raptor-Triebwerken gemacht wurde. Und dann wurde halt eins von den dreien immer abgeschalten. Und dann noch das zweite.
Ja. Also stellt sich trotzdem immer noch die Frage, für was man das Ding dann am Ende braucht. Ja.
Naja, Landung auf dem Mond auf jeden Fall. Ja. Was man hier gezeigt hat, war die Öffnung der Nutzlastverkleidung, die auch nicht ganz geklappt hat, was praktisch nur ein kleiner Schlitz war, wo dann halt die Starlink-Satelliten rausgesetzt werden sollen. Aber es muss halt jetzt alles klappen. Also wäre das eine herkömmliche Rakete gewesen, wie eine Falcon 9, würde ich jetzt schon sagen, hey, alles super, hey, toll. Kleines Detail am Rande noch und dann ist alles klar. Halt letztens die Lagekontrolle, dass die auch noch klappt, alleine schon, damit man abbremsen und wieder den Wiedereintritt kontrolliert machen kann. Aber das ist halt keine Falcon 9 Rakete. Also Falcon 9, wie gesagt, muss halt bloß in Orbit kommen und möglichst kontrolliert wieder runter und mehr nicht. Starship muss halt nicht nur wiederverwendbar sein, sondern beide Teile müssen wiederverwendbar sein und zwar schnell und zuverlässig und das ist halt eine ganz andere Hausnummer. Deswegen muss man jetzt halt ein bisschen ist die Rhetorik jetzt halt ein bisschen vorsichtiger als bei einer herkömmlichen Rakete, weil das ist halt keine Rakete, sondern es ist ein wiederverwendbares Raumschiff, bei dem das gesamte Konzept, die Konstruktion und auch das wirtschaftliche Konzept dahinter wirklich darauf aus ist, dass das Ding halt auch immer und immer wieder fliegt. Wenn man für die Mission zum Mond über 10 Starts braucht, also um die 10 Starts braucht, das muss halt dann auch alles klappen. Und das wird man nicht mit Einwegraketen machen wollen, weil dann wird es nämlich langsam echt teuer.
Ja. Hoffentlich erlebt man das mal noch die Tage dann irgendwann, dass das dann mal losgeht. Ja, so,
ja. Ja, also ich sag mal, ich habe ja mit SpaceX angefangen, von SpaceX habe ich das erste Mal irgendwie Anfang 2007 was mitgekriegt, glaube ich, so Anfang Mitte. Und zu dem Zeitpunkt hatten die schon einen ersten Flug hinter sich. 2006 haben die zum ersten Mal gestartet, was 30 Sekunden dauerte, weil da war eine Aluminiummutter, die in der Seeluft in Kwajalein auf den Marshallinseln, glaube ich, korrodiert ist. Einfach, weil Aluminium und Salzwasserluft und so, ziemlich viel Chlor dabei durch das Salz und das korrodiert halt das Aluminium. Und klar, die Mutter wurde dann durch Stahl ersetzt später, aber naja, aus Schaden wird man klug. Darüber haben halt dann Leute gelästert, weil komische private Firma, weiß doch jeder, dass das Raumfahrt nichts für private Leute ist. Das war damals durchaus noch zu verteidigende Einstellung, weil gab halt wenig gute Vorbilder. Orbital ATK, Orbital Sciences, so rum hießen sie. Ich wurden dann, das war halt so in Anführungszeichen eine Privatfirma, die das schon mal gemacht hat. Die brauchten aber am Anfang einen B-52-Bomber von der US-Regierung, um das Ding zu starten, und brauchten irgendwelche Raketenstufen, die es auch schon gab, und so weiter, und haben dann praktisch irgendwie eine Raketenstufe selbst gebaut und den Rest irgendwie sich zusammengeklaubt, was ja auch okay ist. Und ansonsten gab es halt wenig erfolgreiche Leute, die privat waren. SpaceX waren nicht die ersten und nicht die einzigen zu dem Zeitpunkt. Gab noch eine Reihe andere, aber es war halt etwas, das man so ein bisschen aus der Ferne beobachtet hat und sich gedacht hat, naja, mal gucken, ob was draus wird. Aber wer weiß schon.
Ja. Dafür sind sie ganz schön vorangekommen.
Und ja. 2007... irgendwie, es gab oder es gibt auch bestimmt heute noch den Bernd Leitenberger, der hatte damals schon einen Blog gehabt über Raumfahrt, und der hat da von Anfang an über den gelästert. Hat von Anfang an über SpaceX gelästert, egal wie erfolgreich die wurden, er hat immer weiter gelästert, und dann habe ich mir gesagt, ja okay, jetzt kann ich es mir auch schenken. Auch schade. Also, weil ich habe den eigentlich sehr gerne gelesen, aber irgendwie es entfernte sich dann irgendwann zu weit von der Realität. Ich wollte dann halt wissen, hey, irgendwie so nach ein paar Monaten fiel mir plötzlich wieder ein, hey, da gab es doch diese Firma SpaceX, was ist eigentlich aus denen geworden? Ich so, okay, SpaceX.com war doch bestimmt die Webseite drauf. Livestream auf der Seite, Countdown T-10 Minuten oder so. Das war der zweite Flug.
Zufall oder was?
Absoluter Zufall, total. Also wahrscheinlich bin ich drauf gekommen, weil ich es irgendwo so im Vorbeifliegen nochmal SpaceX was gelesen hatte. Wahrscheinlich, weil irgendwer eine Meldung gemacht hatte, dass die starten wollen oder so, oder einen Kommentar irgendwo drunter geschrieben hat oder irgend sowas. Also völlig Zufall ist das nie, aber irgendwas hat es dann getriggert, dass ich nochmal dran gedacht hatte, und totaler Zufall, dass das 10 Minuten vorm Start war. Und dann ist die Falcon 1 gestartet, erste Stufe hat funktioniert, bisschen angedutzt an die zweite, aber war okay, zumindest am Anfang, und dann flog die auch ziemlich lang und geriet dann so ganz langsam ins Schlingern und dann immer mehr und immer mehr, und war letzten Endes, war im Weltraum, war auch schon, hat man gesehen, okay, schwarzer Himmel und so, aber nicht in Orbit geschafft. Ja.
Also ging es halt los, ne?
Ja.
Jetzt müssen wir mal gucken.
Dritter Flug war das dann noch ein bisschen schwieriger. Da ist direkt drauf geknallt. Da hat es auch schon ein neues Triebwerk gehabt. Also da hatten sie dann das Merlin 1C-Triebwerk gehabt und nicht mehr 1A. Das hatte noch ein bisschen mehr Restroop als das 1A gehabt. Gerade bei der Zündung war dann halt die Raketenstufe praktisch in der Raketendüse drin, und das übersteht kein Raketentriebwerk. Und dann beim vierten hat es dann richtig geklappt. Da gibt es auch ein Buch zu von Erik Berger, nennt sich Liftoff. Da ist das alles ziemlich gut beschrieben. Auch wie der vierte Flug hätte fast nicht geklappt. Also die Rakete, als die gestartet sind, mussten sie irgendwie relativ schnell aus den USA mit dem Flugzeug und nicht mit dem Schiff, weil es musste alles schnell gehen, weil die waren kurz vor der Pleite, und haben das Ding mit dem Frachtflugzeug transportiert. Hatten aber vorher nicht dran gedacht, dass man im Flugzeug ziemlich schnell an Luftdruck verliert. Und hatten vergessen, die entsprechenden Öffnungen in den Raketentanks aufzumachen. Und irgendwann macht das Pläng, und dann wurde die halt zusammengestaucht durch den Luftdruck, und dann mussten sie ganz schnell die Öffnungen finden und mitten im Flug die Dinger noch aufmachen. Und einen gewissen Schaden hatten sie natürlich gehabt, den konnten sie aber noch ausbessern dann am Boden. Aber das war schon recht abenteuerlich. Also insgesamt war die Frühgeschichte ziemlich abenteuerlich. Also ist ein gutes Buch. Es ist Liftoff, und ich glaube, der Nachfolger heißt dann Reentry oder sowas. Soll jetzt relativ bald rauskommen.
Tja, was sagst du so? Wird der Elon Musk sich da auch dann irgendwann rauszerren dort? Oder dass er dann sich nur mit Drogen beschäftigt.
Ich weiß nicht, er ist ja auch kaum noch präsent. Mhm. Man merkt auch immer mehr, dass immer mehr Mitarbeiter von Tesla und von SpaceX auf Twitter praktisch die Kommunikation übernehmen, die Elon Musk sonst gemacht hat. Weil der redet ja kaum noch über irgendwas. Es ist wirklich, also außer halt so seine rechten, komischen, politischen Fringe-Gedanken. Mhm. Also das Tagesgeschäft wird ja sowieso bei SpaceX von Quinn Shotwell geschmissen. Ich meine, es ist ja nicht Elon Musk, der das Ganze macht, sondern die Leute, die dort arbeiten, die machen halt das alles. Er hatte halt so die Vision dazu und hat das auch lange Zeit ziemlich gut gemacht. Wie gut oder schlecht das jetzt noch ist, ist halt so eine Frage. Es ist halt schwer da reinzugucken. Woher auch genau die Strukturen kommen, kamen die von ihm. Das kann gut sein. Ich meine, man musste ihm das schon zugute halten. Er hat halt diese Firmen aufgebaut und die auch irgendwie strukturiert, dass die so funktionierten, auf eine Art und Weise, wie halt sonst kaum ein anderes Unternehmen funktioniert. Die Frage ist halt, wie weit hängt diese Struktur davon ab, dass er immer noch praktisch die Finger drauf hat. Ich meine, gut, bei Apple hat es ja auch dann irgendwie ohne Steve Jobs noch weiter funktioniert.
Genau, hat eine andere Richtung ein bisschen eingeschlagen. Es hat vielleicht.
Und ich würde sagen, Steve Jobs ist mit Elon Musk in der Richtung, in der Hinsicht zumindest so noch halbwegs vergleichbar.
Ja, bloß, dass er nie so abgedreht ist, nicht in diesem Maßstab halt so, ne?
Also, ja, also abgedreht schon, aber abgedreht nicht in diesem Maßstab.
Nicht in der Art, ja. Also nicht in dieser politischen Denke.
Ja.
Und abgedreht schon, klar, sicherlich durch die Krankheit bedingt oder so, ne? Aber das ist dann, ja, wie auch immer. Bin jetzt auch kein, obwohl ich viel Apple-Zeug habe, jetzt kein Apple-Fanboy oder irgendwie sowas. So, ne? Also das hat eher was mit Faulheit zu tun, dass immer so ein Environment hast, dann hast du es halt.
Ja.
Ne? Aber wie auch immer. Aber das ist natürlich interessant, ne? Also ich kenne jetzt natürlich im viel kleineren Maßstab, kenne ich auch Leute, die Gründer sind, ne? Also die jetzt schon mehrere Firmen irgendwie gegründet haben, also das sind so auch in der Altersgruppe 40 plus, sage ich jetzt mal, ne? Haben halt unterschiedlichste Firmen gegründet oder waren halt irgendwie mit dabei, jetzt nicht in dieser Größenordnung, ne? Eher so kleinere Unternehmen, aber eben immer mit aufgebaut. Und bei denen, also da hatte ich mich jetzt neulich erst mit einem von denen unterhalten und der, da habe ich dann gesagt, was machst du denn jetzt, weil er halt irgendwie rausgegangen ist und jetzt irgendwie ein Jahr lang irgendwie gar nichts machen will und hat sich ein bisschen ausgerechnet, dass er da halt irgendwie Zeit für die Familie hat und so, die er einfach total vernachlässigt hat über viele Jahre.
Ja.
Ne, und jetzt versucht überhaupt sich erst einmal seinen Kindern nochmal anzunähern und irgendwie auch rauszukriegen, was die eigentlich so denken, wie die so fühlen und so. Das ist wirklich tragisch. Ja.
Ja.
Und er ist jetzt nicht ein super reicher Typ oder irgendwie sowas. Also der wird schon klarkommen, aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen würden, ja gut, dafür hat er zig Millionen auf dem Konto liegen oder so, das stimmt nicht. Ja. Aber er hat mir nochmal zu dem Gründungsding was gesagt, er hat gesagt, das ist immer total interessant, wenn das losgeht, wenn man das aufbaut. Also die Idee hat und eine Struktur entwickelt und sich das Geld besorgt und dann bringt man das zum Laufen und dann geht das irgendwie los und dann geht man mit innovativen Sachen rein, damit hier ist ja meistens so, weil ja dann nur Innovation natürlich auch irgendwie die Sache beim Markt hält so, ne?
Jedem Anfang liegt eine gewisse Magie inne.
Ne? Ja, genau. Und das ist ja auch, kann ich selber nachvollziehen, hatte auch schon mal eine Produktionsfirma. Wenn das dann so abhebt und dann kommt das so in Bahn und dann fängt es eigentlich an, kompliziert zu werden, das dann so zu halten. Mhm. Und dann lässt auch ganz oft, geht es aber mit Kleinkram los. So, ne? Oder ja. Es geht dann ums Geld oder es geht halt um Ausrichtung, es geht um verschiedenste Menschen, die verschiedene Dinge in diesen Unternehmen dann sehen. Ne? Das führt am Ende dazu, dass ganz oft dann die Gründer oder Teil der Menschen, die das dann gegründet haben, sich dann da rausziehen und sich anderen Sachen zuwenden wieder.
Das merkt man halt bei Elon Musk und Tesla. Der hat halt 2016 gesagt, ja, Autopilot, das wird garantiert. Und sagt er jetzt seit 8 Jahren, ganz bestimmt nächstes Jahr. Ne? Geht halt nicht. Und der hat jetzt auch den Chefentwickler für die KI von Tesla in sein XAI abgeworben. Das kam gestern raus. Aber da merkt man schon, okay, nee, der hat sich echt von Tesla hat er sich echt verabschiedet, irgendwie innerlich. Weil er hatte ja schon damit gedroht, also wenn er jetzt nicht dieses Paket bekommt, wogegen jetzt einige Aktienhalter geklagt hatten, dann zieht er halt die Autopilot-Entwicklung aus Tesla raus. Und das will er jetzt so durchziehen. Er glaubt da halt voll dran. Ich sage, es hat jetzt künstliche Intelligenz, gibt es jetzt schon seit einer ganzen Zeit. Insbesondere und auch bei diesen neuralen Netzwerken. Also ich habe das halt mit Go-Spielen verfolgt. Also ich habe ja angefangen, Go zu spielen 2006, 2007, als ich so gerade noch alle Go-KIs, derer ich habhaft werden konnte. Die besten hatte ich irgendwie nicht. Die konnte ich alle noch schlagen. Und die Beste war nicht so viel besser wie ich. Also es war schon so noch auf absolutem Amateurniveau. Ne? Jede Verbesserung konnte halt immer ganz schnell nachvollzogen werden von anderen. Und das ist nicht nur bei Go so gewesen, das ist davor auch schon bei Schach gewesen. Ist dann auch später bei diesen Übersetzungen gewesen. Aus diesen ganzen Übersetzungsdingern, das waren diese Transformer-Modelle, aus denen sich dann hier ChatGPT und so weiter entwickelt hat. Und die wurden jetzt halt auch innerhalb von einem Jahr wurde praktisch alles, was mit GPT gemacht wurde, dann halt von anderen auch nachgemacht. Teilweise auch besser gemacht und wenn dann so ein Autopilot irgendwie rauskommt, kann man sich echt drauf verlassen, dass innerhalb von einem Jahr dann auch ein anderer das genauso gut hinkriegt. Und das muss noch nicht mehr Tesla sein, dass die Ersten sind. Die haben mit Sicherheit irgendwie, die haben jetzt schon ziemlich viel rumprobiert. Wie gut das Ding wirklich ist, kann ich wirklich nicht beurteilen, weil die Leute, die das testen, sind nicht unabhängig, sondern das sind reine Tesla-Fans. So ein unabhängiges Testkonsortium oder sowas gibt es da halt leider nicht. Muss man gucken.
Das ist sowieso die Frage, viele Menschen interessiert dieses autonome Zeug gar nicht so richtig. So ein paar,
muss ja auch nicht. Ja, ich meine, wenn das irgendwann mal klappt, muss dich nicht interessieren, dann musst du einfach nur einsteigen und dann fährst du dahin und dann hat sich das.
Genau, aber jetzt für mich als Mensch, der gerne Auto fährt, ist das irrelevant. Mich hat jetzt schon im Mietauto gestört, dass diese ganze Fahrspurassistenz, Schnullifax da mir irgendwie die ganze Zeit ins Lenkrad gegriffen hat. So. Das ging mir dann schon irgendwie auf die Ketten. Aber ich verstehe das alles und ich habe da halt gleich noch einen anderen Zugang dazu. Und andere sehen das halt anders und das soll jeder für sich entscheiden. Ich sehe aber noch nicht, dass die Autos so ohne weiteres hier autonom durch Berlin fahren. Ich glaube, da muss schon noch ein bisschen was passieren.
Zurzeit hat Tesla das große Problem, dass sie, dass der Autopilot gerne mal mit den Felgen gegen Bordsteinkanten fährt.
Tja, Felgen gibt sind jetzt, teuer.
Gibt diverse, bei Tesla insbesondere. Es gibt jetzt diverse Leute, die halt kaputte Räder zeigen, weil der Autopilot gegen Bordsteinkanten gefahren ist. Ist halt. Nachdem Tesla gesagt hat, hey, es gibt jetzt einen Monat kostenlos Autopilot.
Gibt es einen Monat kostenlos Felgen dazu?
Ja. ich wollte eigentlich gar nicht so sehr viel über die lästern, aber es ist halt, wie gesagt, es ist halt eine traurige Entwicklung. Es ist halt, durch SpaceX ist halt Elon Musk da irgendwie, es ist halt wirklich so es hängt halt drin, ist wirklich irgendwie ziemlich eng verbunden bei mir im Kopf vor allen Dingen. Und es ist halt wirklich, so eine griechische Tragödie, die sich da gerade abspielt. Was halt auch sowas ist, das hätte ich mir damals in der Schule nicht denken können, dass so diese ganzen Tragödien, dieses griechische Zeugs, ist halt alles völlig veraltet gewesen, aber irgendwo ist es insofern relevant, als dass es halt einfach nur so wie Menschen halt so ticken.
Da hat sich nichts geändert. Also es gibt wohl, hatte ich gerade heute bei irgendeinem Podcast oder am Radio, weiß ich jetzt nicht mehr, auf jeden Fall war das heute irgendwie, da ging es darum, dass die Generationen immer über die Kindergeneration meckern, also im Sinne von, ja, früher war ja alles besser und ihr seid faul und ihr macht überhaupt nichts. Und dann haben sie irgendwie so einen Text kurz rezitiert. Das war dann Sokrates oder so, der über seine Schüler abgerotzt hat, so, die halt alle scheiße sind und faul und doof und überhaupt nicht und so.
Ich hatte mich ja dafür interessiert, was wie die Leute über Eisen gedacht hatten nach am Ende der Bronzezeit. Und mir ist dann irgendwann Hesiod in die Hand gefallen, Werke und Tage, was so ein Gedicht in Anführungszeichen von ihm ist, 700 vor Christi ungefähr. Mhm. Eisenzeit begann so 400 Jahre davor, 400, 500 Jahre, vielleicht nicht in Griechenland selbst, aber so ein paar hundert Jahre werden die schon Eisen gehabt haben. Und er beschwert sich halt, dass was für eine Scheiße das ist. Wir leben in einer Welt von schwarzem Eisen und wir knechten hier wie Blöde und früher war doch alles viel besser als die in der Bronzezeit, als noch alle die Krieger mit den glänzenden Bronzerüstungen so da waren und davor gab es noch ein silbernes Zeitalter, über das niemand mehr spricht, und davor das goldene Zeitalter natürlich. daher kommt das. Ne? Also daher kommen dann auch die Gold-, Silber- und Bronzemedaille von den Olympischen Spielen heutzutage. Das kommt alles von Hesiod. Und ja. Der war halt auch schon so grumpy old man und so, ne? Old man yells at clouds und so. da hat sich echt nichts geändert irgendwie. Okay, was sich geändert hat, ist, dass der technische Fortschritt halt deutlich schneller ist. Das ist schon eine andere Sache. Also das sind nicht nur Mythen und Legenden, die man so hat, wie das früher so war, sondern man merkt es ja selber irgendwie. Also wir hatten noch nicht mal einen Videorekorder gehabt. Also Farbfernseher war ja zu Ende der DDR-Zeiten auch noch nicht völlig selbstverständlich. Meine Omi hatte noch Schwarz-Weiß.
Ja.
Es ist halt eine völlig andere Welt, in der man dann irgendwann ist.
Ja, wenn man die letzten 30 Jahre oder etwas über 30 Jahre betrachtet, ist das schon echt eine radikale technologische und auch soziologische Entwicklung, die da stattfindet oder stattgefunden hat und immer noch stattfindet, natürlich.
Wobei sich's für mich halt immer wieder ein bisschen langsam jetzt angefühlt, weil ich bin halt in den 80er Jahren irgendwie aufgewachsen. Das war halt so alles DDR-Zeit. Ne? Ja, alles so noch komplett DDR-Zeit. Und dann hatte ich halt wirklich alles mitgekriegt, wie dann so von Schallplattenspieler zu CD innerhalb von ein paar Jahren.
Zu Minidisc und dann immer weiter, zu MP3. Und,
ja, also Die 90er Jahren waren für Leute, die in der DDR geboren wurden, also so, ich bin 83er Baujahr, also ich bin halt wirklich so aus dem Kindergarten gekommen, ich habe der erste Monat Schule war bei mir noch DDR.
No? Echt?
Ja, der erste Monat, die ersten vier Wochen.
Ich bin ja halt 11 Jahre älter, also
ich bin schon ein bisschen anders aus. Und da hat sich halt wirklich innerhalb von ziemlich kurzer Zeit sehr, sehr viel getan. Auch weil irgendwie Leute ihren ollen Schrott bei uns im Osten irgendwie noch abgeladen haben am Anfang der ersten paar Jahre.
Ja.
Da hat man dann halt irgendwie so 30, 40 Jahre, 50 Jahre technologische Entwicklung in 10 Jahren durchgehabt. Und da ist man dann auch irgendwo abgehärtet.
Naja, aber es feit, die technologische Entwicklung feit niemand davor, auf den Mond umzufallen mal wieder.
Ja.
War schon beim letzten mit den Mondleichen.
Ja. Und jetzt. Eigentlich wollte ich noch die SpaceX-Geschichte ein bisschen weitermachen.
Ach so,
von der Falcon 9. Weil wir waren jetzt bei der Falcon 1 gewesen. Mhm. Die hat 5 Flüge gemacht. Der 5. Flug hat dann endlich den Nachfolger oder den Nachbau von dem malaysischen Satelliten gestartet, der beim 3. Kaputt gegangen ist. Und der 4. Flug war halt das, was SpaceX echt den Arsch gerettet hat. Das Ding musste funktionieren, einfach damit sie irgendwie Vertrauen von den Investoren hatten. Weil an sich lief es für die gut. Die hatten das große Glück gehabt, dass sie, dass ja das Space Shuttle 2011, 2010 damals noch, aber dann eigentlich 2011 ausgemustert wurde. Und die brauchten halt Ersatz, hatten dann diesen Commercial Transport Vertrag. Und war halt eine Milliarde oder so. Also wenn du einen Vertrag über eine Milliarde Dollar oder so von der NASA hast, dann kannst du natürlich auch Kredite aufnehmen dafür. Und das kann dann so eine Firma halt echt den Arsch retten. Das hat es auch getan. Aber dafür musste man halt erstmal demonstrieren, dass man auch wirklich so eine Rakete starten kann. Und das haben sie getan, das hat geklappt. Und dann konnten sie die Falcon 9 bauen. Und das hat dann nochmal 2 Jahre gedauert. Und dann haben sie die mit Ach und Krach zusammengestöpselt gekriegt und gestartet 2010. Und halt wie gesagt, beim Abheben eine Vierteldrehung gemacht. Direkt beim Abheben, also wirklich so Meter hoch und dann erstmal eine Vierteldrehung und dann weiter. Das kam dadurch, weil die hatten so, die hatten die Triebwerke ein bisschen asymmetrisch. Also das ist so eine quadratische Anordnung damals noch gewesen, die ersten 5 Flüge. Und praktisch der Auspuff von den Turbopumpen war nicht symmetrisch irgendwie angeordnet. So heißen, die hatten dann irgendwie so noch einen Restdrehmoment irgendwie drin. Und die konnten am Boden nicht genau sagen, am Teststand, wie groß dieses Drehmoment genau ist. Weil einfach die Aerodynamik ist alles ein bisschen kompliziert. Und von daher muss das Ding halt praktisch abheben und dann musste man sich darauf verlassen, dass der Computer schon klarkommt. Und nach einer Vierteldrehung ist er damit auch klargekommen. Und ja, dann sind sie gestartet. Nee, ich glaube, davor hatten sie noch war das bei dem Flug oder war das später? Ich glaube, es war bei dem Flug. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr. Es gab einen Flug, da hatten sie das Problem gehabt, dass die Düse von der zweiten Stufe einen Riss hatte. Und er wurde dann, das war später. Egal, kommen wir noch zu. Dann wurde dann praktisch die Düse einfach bis dorthin, wo der Riss ist und noch ein bisschen Abstand, einfach alles abgesäbelt und fertig ist und dann trotzdem gestartet. Das geht, weil die Düse von der zweiten Stufe ist halt entsprechend lang und die Verlängerung dient halt praktisch bloß dazu, die Effizienz ein bisschen zu erhöhen und da man die Nutzlast nicht komplett ausgenutzt hat, SpaceX hat immer Reserven gehabt, konnte man das halt einfach machen. Bei dem ersten Flug lief es dann bis zur Stufentrennung alles gut, abgetrennt und dann zweite Stufe flog weiter. Am Anfang sah alles gut aus, die hatten damals noch ein System gehabt, also heutzutage wird die zweite Stufe stabilisiert durch so zusätzliche Triebwerksdüsen einfach in Rollrichtung, damit die Rollrichtung funktioniert. Damals hatten die das gemacht, brauchen wir nicht, und hatten praktisch eine bewegliche Abgasdüse gehabt von der Turbopumpe. Und die konnte man auch sehen, wie die ab und zu mal so nach rechts und nach links geschwenkt ist, um die Rollbewegung auszugleichen. Irgendwann hörte das auch. Und dann hat man so langsam gesehen, wie die immer und immer mehr ins Schwingen geriet. Und schlingerte so langsam immer ein bisschen mehr und es wurde immer mehr und immer mehr und man erinnerte sich sofort wieder an den zweiten Flug von der Falcon 1, der schiefgegangen ist. Aber diesmal hatten sie das große Glück gehabt, dass rechtzeitig der Treibstoff aus war und man halt im Orbit war, auch wenn das Ding völlig außer Kontrolle irgendwie halt rotierte. Es war halt im Orbit, immerhin. Und das war schon mal ganz gut so, stellte sich raus, ist einfach überhitzt, die Steuerelektronik von der Düse ist überhitzt, hatte man halt auch am Boden wieder nicht testen können, weil am Boden hat man halt immer Luft und im Vakuum konnte man es nicht testen und hat halt unterschätzt, wie viel Wärmestrahlung von der Düse kommt und wie wenig Wärme man dann halt los wird, beziehungsweise eins von beiden, ne? Also die Bilanz war halt verkehrt. Und musste man dann halt einfach mit ein bisschen Alufolie sozusagen dazwischen halten. Und dann ging das auch bei den nächsten Flügen. Das war dann nicht mehr das Problem.
Warum haben die eigentlich den Sprung gemacht von Falcon 1 auf Falcon 9 und die ganzen Zwischenzahlen ausgelassen?
Es gab Pläne für eine Falcon 5. Mhm. Es gab da einfach kein Geschäftsmodell für. Und wenn man nicht genug Kunden für sowas hat, dann hat es sich nicht gelohnt. Dann hat man gesagt, okay, wir haben garantierten Kunden für die Falcon 9, nämlich die NASA. Raumtransporte, Frachttransporte zur ISS. Also machen wir das. Und das haben sie dann auch durchgezogen.
Aber warum denn 9?
Weil es einfach passte. War halt Quadrat, wenn du was Quadratisches hast und dann sagst, okay, 3 mal 3 sind 9. Ganz einfach. Und die 5 war halt so eine kreuzförmige Anordnung. War einfach so die Frage der Anordnung von den Triebwerken gewesen. Und einfach weil auch das Schubverhältnis halt gut ist, wenn du 9 Triebwerke unten hast und dann ein Triebwerk oben in der ersten Stufe. Insbesondere wenn die identisch sind, das kommt halt gerade ziemlich gut hin. Also bei anderen Raketen ist das Schubverhältnis noch viel schlechter, aber so 9:1 ist schon okay. Und dann hat man 2 Jahre gebraucht, bis man den ersten Prototypen von dem Dragon-Frachter gebaut hat. Also zum ersten Mal wieder eine Kapsel. Also kapselförmige Raumschiffe waren ja out, weil nur Space Shuttle ist ja modern. SpaceX waren dann die ersten, die die Kapsel dann wirklich gebaut hatte, weil Boeing war auch damals schon wahnsinnig langsam. Das Orion-Raumschiff war zwar damals schon geplant, aber war noch nicht da. Die sind dann, ich glaube, 2014 erst gestartet zum ersten Mal mit einer Delta IV Heavy, die demnächst übrigens auch mal wieder startet und dann zum letzten Mal. Ja, nicht, dass das Ding schon durch ist, aber ja, das. Nee, es steht. Nee, Blödsinn, die ist gestartet. Ja, wie gesagt, ich kann nur sagen, es ging mir in letzter Zeit nicht allzu gut.
Ich glaube, das hast du mir schon erzählt. Aber glaube ich privat, dass da irgendwie die letzte aus der Kiste rausgeholt worden und das war's dann.
Ja. Wie gesagt, das war Falcon 9. Erste Version. Und dann haben sie gesagt, ja, es wird hier einen Block 2 geben. Und die Leute haben schon gesagt, und die haben gesagt, 50% mehr. Und hat keiner geglaubt. Aber stellte sich raus, also das Merlin-Triebwerk, das die da entwickelt hatten, hatte noch einiges an Reserven gehabt, insbesondere die Turbopumpen. Und die hatten halt mit Tom Müller wirklich einen Top-Designer gehabt. Also der hatte ja davor für TRW gearbeitet, glaube ich. Hatte da einige Triebwerke, die wirklich extrem hohe Leistungen hatten, für die entwickelt, aber war halt frustriert, weil wurde nie benutzt. Also die Delta IV Heavy sollte mit einem seiner Triebwerke fliegen ursprünglich. Und dann haben sie sich trotzdem für so einen komischen Verschnitt vom Space Shuttle abgeleitet entschieden, was irgendwie ziemlich Mist und teuer war. Und der hatte halt bei SpaceX dann wirklich die Freiheiten gehabt, die er brauchte, auch dass er ordentlich testen konnte auf den Testständen, nicht irgendwie riesige Bürokratie hatte, bis er mal wieder einen Test machen konnte. Und war halt richtig gut. Also das Merlin 1D-Triebwerk, das dann kam, war dann halt auch sofort weltrekordverdächtig von Schubgewichtsverhältnis her. Leichtestes Triebwerk im Vergleich zum Schub aller Zeiten. Und dann hat man halt die Rakete ein Stückchen länger gemacht, weil länger machen, das geht immer recht einfach. Durchmesser war halt von Anfang an festgelegt auf 3,66 Meter, weil das ist das, was auf den Highways garantiert wird, dass man durch alle Brücken noch durchkommt. Und von daher ging es nicht größer. Und dann wurde die halt länger. Man hat sie auch schöner gemacht. Man hat dann die Triebwerke rund angeordnet. Ich fand auch vorher immer, die Falcon 9 war die hässlichste Rakete der Welt. Aber das hat man korrigiert, dieses Problem. Wiederverwendung auch schon bei der ersten wollte man mit Fallschirm machen, aber es hat einfach nicht geklappt. Das ging einfach nicht. Und bei der zweiten hat man dann gesagt, okay, muss dann halt mit Triebwerken irgendwie gehen. Und das hat man dann bei den nachfolgenden Versionen dann auch schrittweise eingeführt und getestet. Gibt dann ja auch schöne Videos dazu, how to land a rocket booster oder irgend sowas oder how not to land, irgend sowas. Es gab 2 Flüge, es gab ein paar Flüge, wo nicht ganz alles geklappt hat. Klar, beim ersten Flug, dann hatte man die nächsten 3 Flüge, nee, die nächsten beiden Flüge haben ziemlich gut funktioniert mit Dragon-Frachter. Der erste Flug mit Dragon war einfach bloß einmal um die Erde rum und wieder zurück, damit es halt mir dann zeigen konnte, okay, klappt. Der zweite war, glaube ich, in die Nähe der ISS oder hatten die dann schon gedockt, eins von beiden, ich weiß nicht mehr.
Nee, ich kann mich erinnern, dass die bloß in die Nähe durften.
Sind nur in die Nähe geflogen genau, und sind dann wieder weg.
Abgebrochen und dann.
Ja, und dann.
Weil sie haben sie dann doch nicht so getraut, dass sie dann nicht irgendwie andunsen.
Ja, weil SpaceX war halt damals immer noch eine fragwürdige Firma gewesen. zu dem Zeitpunkt. Andere durften sofort ran. Und übrigens, der Sensor wurde noch mit dem Space Shuttle getestet. Also der Dragon Eye Sensor, um ja halt Kamera und so und Abstandsmessung und sowas. Das wurde noch mit dem Space Shuttle getestet und die haben es dann benutzt. Und dann war man bei der ISS und hatte einen Frachter gehabt. Und das hat dann auch wirklich funktioniert. Bis auf ein paar kleine Probleme, der erste richtige Frachteinsatz, der ist beinahe schief gegangen. Da hat sich eines der neuen Triebwerke zerlegt auf dem Flug nach oben. Aber man hat halt, wie gesagt, von Anfang an mit vielen Reserven immer geplant und hatte relativ viele Reserven gehabt, um einfach sicher zu sein, dass man einen Triebwerksausfall auf jeden Fall verkraften kann. Und das hat es dann auch getan. Das einzige Problem war, man hatte da einen Satelliten praktisch in dem sozusagen im Kofferraum gehabt. Also hinter dem Dragon-Frachter ist ja nochmal so ein freier Raum. Und da war ein Satellit drin von Orbcomm. Der musste in einen anderen Orbit. Also die sind halt in den ISS-Orbit geflogen und dann hätte man nochmal neu starten müssen, um den Satelliten auszusetzen. Der war an der Oberstufe dran, aber in dem Hohlraum, der vom Dragon-Frachter übrig bleibt. Und musste man halt nochmal neu starten. Beziehungsweise hätte man müssen. Und die NASA hat gesagt, nee, eure Treibstoffreserven sind so klein, dass wir uns nicht völlig sicher sind, dass ihr wirklich aus dem ISS-Orbit rauskommt. Also lasst er das mal sein. Also haben sie sein lassen. Ich glaube, irgendwie 95% hatten sie ausgerechnet, dass es klappt. Aber das war nicht genug. Okay, also ich meine, Orbcomm konnte den einen Satelliten testen. Das war eine Konstellation von ziemlich vielen Satelliten, irgendwie 60, 70 oder so oder 50. Mhm. Also ziemlich viele auf jeden Fall. Und solange wie der eine Satellit getestet werden konnte, auch wenn er innerhalb von ein paar Tagen dann verglüht ist, ging das halt. Und eine Rakete ist halt am Boden explodiert. Einer hat sich in der Luft zerlegt, weil ein Haken, eine Halterung, die eine Heliumflasche, so eine Druckflasche,
ja, kann ich erinnern.
Die hat sich halt zerlegt und dann hat SpaceX eine Firma aufgekauft, die Matratzen hergestellt hat, aber sich halt mit diesen Federn, mit diesen Stahlfedern ziemlich gut auskannte, also mit Metallurgie halt. Und seitdem stellen die das hier und seitdem klappt das. Falcon 9 ist dann halt immer besser geworden, Wiederverwendung. Und es war halt irgendwie so 2015, 16, als ich auch bei Golem angefangen hatte, war halt völlig klar, okay, das wird jetzt auf jeden Fall, erste Landung wurde dann auch demonstriert Ende 2015. Da war halt sofort klar, okay, gut, das wird. Und das wird besser sein als alles, was es sonst noch an Raketen gibt. Aber es wollte halt keiner glauben. Und ich habe mich dann ja auch mit Leuten von Arianespace unterhalten können und die haben es halt leider nicht glauben wollen. Und ja. Was halt interessant war, das ist so ein Phänomen, das mir damals zum ersten Mal untergekommen ist. Ist mir dann auch zum Beispiel jetzt hier bei den Natrium-Ionen-Akkus ist mir das halt auch nochmal untergekommen, dass Leute es einfach nicht glauben wollen, wenn eine neue Technik da ist, dass die dann wirklich auch funktioniert, einfach mal so. Auch wenn es demonstriert wurde bis zum geht nicht mehr.
Ja, es gibt da, glaube ich, verschiedene. Ne? Es gibt halt einerseits die nicht glauben wollen, dass das dann funktioniert. Und es gibt Technikgläubige, die an Dinge glauben, die nicht funktionieren.
Ja, und Elon Musk hat es halt mit der künstlichen Intelligenz, mit dem Autopiloten halt echt versaut. Also da hat er total daneben gelegen und hat sich nicht belehren lassen, auch nach 8 Jahren nicht. Das war halt Mist. Also zu dem Zeitpunkt war halt so die Frage, und das hat er auch irgendwo so geschrieben, letzten Endes, ja, ich glaube, wir brauchen kein billigeres Auto mehr, obwohl es im Plan drin war. Ja, das fällt ihm jetzt halt alles auf die Füße. Das fällt Tesla jetzt gerade alles auf die Füße, weil das billigere Auto liefern jetzt halt andere. Ja, und jetzt wollen sie in 2 Jahren praktisch das billige Auto, das etwas billigere Auto auf den Markt bringen, was halt viel zu kurzfristig ist. Also Ende 21 haben sie noch gesagt, nö, befindet sich nicht in Entwicklung, weil Autopilot und sowieso. Dann wurde halt Anfang 23 so klar, dass BYD mit viel niedrigeren Preisen aufwarten kann und auch andere Hersteller, dass es halt sein musste. Und jetzt wollen das in 2 Jahren irgendwie Ende 25 wollen sie es anfangen zu produzieren. Ist halt viel zu wenig. Das wird mit Sicherheit irgendwie sehr, sehr schwierig, um es vorsichtig zu sagen. Wobei die auch schon gesagt haben, ja, okay, 25 bringen wir es vielleicht auf den Markt, dann wird 25 in Texas, glaube ich, die Produktion hochgefahren und die anderen Fabriken, wo wir es dann richtig in großen Mengen herstellen, naja, dann 27 oder so. Also auch das ist schon... Das
sah der Tropf schon gelutscht dann.
Genau, das ist das Ding.
Ja, also weil einfach die... Also ich beobachte das ja so ein bisschen, ne? Also jetzt nicht, dass ich so, jetzt, ich kann mir kein neues Auto leisten, ne? Kann ja aber mal kommen, dass es so ist, dass ich es mir leisten kann, so, weiß ich nicht, ne? Und dann guckst du halt schon mal irgendwie so rum, was machst du, wenn deine alte Mercedes E-Klasse irgendwie sich verabschiedet, so, was fährst du dann eigentlich? Und da gibt es dann schon irgendwie, also gerade für den Stadtsektor, den ich jetzt gerade nicht bedienen muss, weil ich da Fahrrad, aber so für Überland und so natürlich nochmal anders. Und da gibt es wirklich andere Angebote, die derselben Preisklasse oder drunter liegen, die auf jeden Fall gut gehen. Also was, wo ich jetzt gerade so ein bisschen so gucke, wo ich denke, oh, das ist, hat sich aber irgendwie so gemausert. Das ist der Astra Kombi Elektro, den es da gibt. So. Der sieht erstens mal wirklich gut aus. Also rein Design ist wirklich gut. Ja. Und der hat ist ein Kombi.
Ja.
Also einfach... So, musst dich nicht umgewöhnen, sondern kannst dein Zeug immer noch hinten reinschmeißen. Ne? Und wenn das Tesla nicht liefert in so einer Preiskategorie, so, dann kann die irgendwann mal einpacken, weil die haben ja nicht mal ein Kombi.
Ja, apropos Astra, das ist jetzt die perfekte Überleistung.
Sehr hast du gelacht.
Die Raumfahrtfirma Astra, die damals in Alaska angefangen hat, Raketen zu starten, ziemlich kleine Raketen zu starten. Die hat damit aufgehört, nachdem sie letztes Jahr großspurig gesagt haben, ja, okay, kann ja sein, dass der letzte Start nicht geklappt hat, aber wir bauen jetzt die große Rakete. Ja, die hat sich jetzt von der Börse zurückgezogen, nachdem der Kurs sowieso nur noch ein paar Cent wert war. Und die wird jetzt zur Privatfirma. Also war halt eine dieser vielen, vielen Firmen, die halt notwendigerweise pleite gehen mussten. Die allermeisten mussten pleite gehen, logischerweise, weil für 100 Firmen war nicht Platz. Also für 100 kleine Raketen ist echt nicht Platz. Also Rocket Lab ist schon marginal. Sind ja auch nicht der einzigen, gibt ja noch ein paar mehr. Das ist halt... ist halt so, und dann müssen sie gucken, welche Technik sie haben und was noch funktioniert und was nicht.
Also sie machen im Prinzip nichts mehr.
Zumindest nichts, das jetzt für Raumfahrt noch wahnwitzig relevant wäre, wenn dann irgendwie im Hintergrund das noch ein paar Sensoren oder irgend sowas, das halt irgendwelche Teile, die sie halt gebaut haben, die für andere Firmen noch interessant sind, dass sie das noch verkaufen.
Ja, manchmal bleibt ja meistens irgendwas hängen, ne?
Ja.
Also irgendwie, dann ist ja doch irgendwo ja auch Brain mit reingegangen in die Entwicklung. Und dann
also eine dieser Geschichten ist, in USA gab es eine Firma namens A123, und die hatten Lithium-Eisenphosphat-Akkus hergestellt, so 2010 rum. 2012 waren sie pleite. Wurden nicht mehr weiterfinanziert und deswegen gucken jetzt alle nach China, dass sie chinesische Technik importieren in die USA, um LFP Lithium-Eisenphosphat in USA herzustellen, weil die ganze Technik wurde dann halt komplett in China weiterentwickelt. A123 hatte halt eine ganze Menge an Labors, hat eine ganze Menge Leute ausgebildet und die haben sich halt verstreut und sind jetzt in allen möglichen Firmen wieder aufgetaucht und die, also selbst die Anlagen werden bis heute noch benutzt von diversen Firmen, also Faradion, die aus, aus Großbritannien kommen, dann aus Indien aufgekauft wurden, die benutzen die jetzt so. Haben jetzt haben halt irgendwie so Fabriken oder so Anlagen halt von denen in den USA aufgekauft, um halt zu testen und so weiter. Also das ist halt so ein klassisches Beispiel und das
ist der Hockey, der nicht verloren, solange wie die Leute noch da sind.
Ich meine, Rocket Lab hat ja auch die Fabrik von Virgin Orbit aufgekauft, wo sie jetzt die Neutronen herstellen wollen. Die übrigens dieses Jahr noch starten soll. Also sie hoffen es. Mhm. Ob das klappt, ist durchaus fraglich. Ist sehr ambitionierter Zeitplan, aber sie wollen es. Sie wollen irgendwie dieses Jahr noch starten.
Mal gucken. Virgin macht aber noch seinen Krempel weiter da. Ne? Komischen Flattermann, den sie da haben.
Ja, ja, also der Weltraumtourismus, der geht wohl noch weiter, aber ich glaube, ob das noch was wird, naja, muss man gucken. Genauso wie Blue Origin. Aber ich glaube, Blue Origin, die werden das einfach durchziehen.
Wirkt insgesamt ein bisschen bequemer bei Blue Origin.
Ja, ich denke, Blue Origin werden wahrscheinlich auch die ULA aufkaufen. Die steht ja mehr oder weniger zum Verkauf. Blue Origin ist so der wahrscheinlichste Käufer, sagen wir mal. Und passt ja auch ganz gut zusammen. Und ich meine, die brauchen die Expertise, die brauchen auch die Anlagen, die haben. Die Triebwerke bauen sie sowieso schon. Und ich denke, das passt irgendwie ganz gut zusammen. Es ist halt auch so ein Klassiker, ne? Also die einen haben das halt und dann nimmt man die halt mit rein. Damals auch Orbital ATK, genauso ein Ding. Orbital Sciences hatte sowieso schon immer die Feststoffraketen von ATK gekauft, beziehungsweise Theocore damals ganz am Anfang. Und passt halt zusammen, dann gehen die halt irgendwie zusammen. Es passt manchmal klappt es auch nicht. Irgendwie Firmenverschmelzung ist immer schwierig, kann furchtbar in die Hose gehen. Boeing hat so ein Problem gehabt, ne? Die wurden halt, die haben gedacht, dass sie Lockheed Martin aufkaufen und dann hat Lockheed Martin das Management praktisch übernommen und irgendwie die Ingenieure von Boeing rausgeschmissen, zumindest aus den leitenden Funktionen und deswegen geht da halt irgendwie alles in den Bach runter.
Ja, Boeing macht gerade echt eine
über Boeing müssen wir einen anderen Tag mal. Ja, also über Boeing lästern wir mal an einem anderen Tag.
Da bin ich wirklich, obwohl ich super gern immer mit der 737 geflogen bin, weil die mir irgendwie gefällt. Die ist ja ein bisschen wie der kleine Airbus, ne? Aber mir gefällt ein bisschen die Linie besser und auch die Anordnung der Räder und wie die Triebwerke sind ein bisschen abgeflacht, sieht eigentlich viel cooler aus. Aber mittlerweile traut man sich ja nicht mehr da einzusteigen in sowas.
So, ne? If it's Boeing, I'm not going. Ja, der ist gut. Ja, die hatten irgendwie früher schon immer. Irgendwann hatten die mal ein Problem gehabt. Ich meine, in der Frühzeit. Also, ich glaube, Flugzeuge sind 80 Mal so sicher geworden wie in den 70er Jahren. Irgend sowas. Also, ziemlich krass. Also, von daher hatten die da früher schon mal Probleme gehabt. Und irgendwie aus der Zeit stammt der Spruch. Ja, und dann hat man noch eine Mondlandung zu verzeichnen.
Das Umkippen, was ich vorhin schon erwähnte.
Ja, und ich habe jetzt auch gelesen, woran es denn gelegen hat. Intuitive Machines ist halt mit einer Falcon 9 gestartet, auf direkten Wege zum Mond, mit Methanantrieb, was ein Novum war. Also bis jetzt hat halt praktisch jeder Hydrazin benutzt. Bis auf ein kleiner CubeSatz, der das Ganze mit Feststoffrakete machen wollte, aber der hat nicht funktioniert, weil der ist damals hier mit SLS-1, mit Artemis 1, mit der SLS geflogen und das nachdem die irgendwie schon 1-2 Jahre rumgestanden hatten und alle Probleme hatten mit Batterien und so ein Kram und nicht gezündet, alles Kontakt verloren, wie das halt so war. Ja, und die benutzen halt Methan und ist halt sehr viel effizienter. Dann hast du halt einfach mehr Reserve für mehr Nutzlast und so. Alles praktisch. Was sie auch hatten, war ein selbstentwickeltes Laser-Altimeter, also einfach Höhenbestimmung, Höhenmesser, der aber nicht funktioniert hat.
Schlecht.
Ja, Aber die NASA hatte einen eigenen Altimeter als Testnutzlast mit denen mitgehabt. Und die haben dann gesagt, hey, wir versuchen, die mal ganz schnell noch zu verknuppern. Wollten dann praktisch die NASA-Nutzlast benutzen und haben ganz schnell die Software umgeschrieben, dass die Daten von dem NASA-Ding praktisch in den Steuercomputer da reingehen. Mhm. Aber wie das halt so ist, sie haben es tatsächlich nicht hingekriegt. Also sie hatten gedacht, das funktioniert, aber tatsächlich war es so, dass die irgendwo eine Variable vergessen hatten umzustellen, um zu sagen, hey, die Daten sind echt, bitte nimm die. Und dadurch hat der Flugcomputer praktisch alle Daten ignoriert, die von dort kamen. Das war zu dem Zeitpunkt, als das gemacht wurde, war das nicht klar. Das war wirklich so mit der allerheißesten Nadel gestrickt. Die haben noch irgendwie einen zusätzlichen Orbit gedreht, damit sie irgendwie noch eine Stunde mehr Zeit hatten, um irgendwie noch die Software zu schreiben. Also das war wirklich so, kann man sich nicht denken. Ja, hat aber nicht geklappt. Stattdessen haben sie den gesamten Landeanflug gemacht mit praktisch diesem Trägheitsmesser und der Kamera, die sie an Bord hatten.
Was schwierig ist, ne?
Ist schwierig. Sie haben auch die Landestelle nicht ganz getroffen. Mhm. Waren 1,5 Kilometer daneben. Und dummerweise war die Stelle dann von der Höhe her einfach ein Stückchen höher. Und das Landemanöver, und die hatten halt kein Höhenmesser dabei. Also die wussten nicht, wie weit es bis zum Boden ist. Und offensichtlich hat der ganze Rest alles so weit funktioniert, dass die sehr präzise in der Höhe waren, in der sie geplant hatten. Nur dummerweise kam der Boden halt schon ein bisschen eher. Hm. Von daher hatten sie noch ein bisschen Restgeschwindigkeit zur Seite und auch nach unten. Und entsprechend sind sie dann halt etwas zu schnell und mit Restgeschwindigkeit seitlich auf den Boden aufgekommen. Eins der Landebeine ist umgeknickt und dann ist das ganze Ding umgefallen. Von daher ist das eigentlich, die sagen zwar alle Erfolg, die konnten auch noch Kontakt wiederherstellen mit dem Lander.
Aber das ist nicht lange, ne?
Nicht allzu lange, aber es hat funktioniert halt.
Es gibt ja zwei, drei Fotos, hat man ja nochmal gesehen.
So, ja. Ne? Konnten halt die Daten runterladen und konnten alle Nutzlasten, die an Bord waren, zumindest mal hochfahren und testen, ob alles funktioniert. Und das hat geklappt, aber es ist halt am Ende keine erfolgreiche Mission, wenn das Ding auf der Seite da liegt. Also das Ding ist eine bezahlte Mission. Ich erwarte als Kunde, dass das Ding dasteht, eine ordentliche Datenrate hat und das Ding einfach dort ist, wo es sein soll und nicht irgendwie gekippt auf den Mond, sodass ich halt nicht die Daten kriege, die ich haben will.
Für ein Stück Halde.
Also ist eine sehr gute Demonstration gewesen, dass es halbwegs klappt. Die müssen mit Sicherheit noch an der Software arbeiten, auch an der Hardware von ihrem
vielleicht Laser. Vielleicht noch ein bisschen Redundanz einbauen können.
Ja, ein bisschen mehr Redundanz wäre manchmal ganz gut. Ich glaube, die hatten, das war so ein komisches Ding, eins von diesen Labels, hier Remove Before Flight oder so. Mhm. Letzten Endes war da irgend so eine Sicherung, die sie vorm Start nicht entfernt hatten. Wahrscheinlich.
Flattert da auch noch mit rum oder was?
Möglich. Die halt verhindert hat, dass der Laser funktioniert hat, weil
Deswegen steht Remove Before Flight dran.
Ja, so ungefähr. wahrscheinlich war es so ein Software-Ding oder so, oder ich weiß es nicht. Jedenfalls, also sinnvoll ist das schon, weil der Laser ist halt so stark, dass du blind werden kannst oder zumindest ernsthafte Schäden davon tragen kannst, wenn das Ding am Boden in der Test-Facility da irgendwie unversehens angeschaltet wird, ne? Also sinnvoll ist das. Ist halt nur.
Ja, das habe ich ja gar nicht gesagt, aber.
Ja, ich wollte es bloß sagen. Ja, falls jemand die Frage hat, ja, warum ist da so eine Sicherung dran? Also es ist halt ein bisschen mehr als ein Laserpointer.
Du, ich habe ja in Bremen, wo die Oberstufenzeugs da, diese Ringe und alles hergestellt werden, wie viele von diesen Flex da dranhängen, ist ja völlig irre. Und dann auch in Kourou, ne, also da. Das ist ja, gibt es ja auch in unterschiedlichen Farben, ne? Das sind so verschiedene Abstufungen, also irgendwie grüne, blaue, rote habe ich gesehen, orangene habe ich gesehen, gelbe. Und das sind richtig viele. Also wir reden davon, also 100 bestimmt, die ich jetzt alleine da irgendwie so in den Produktionsprozess oder in den Integrationsprozess gesehen habe, so, die wahrscheinlich alle zu unterschiedlichen Zeiten entfernt werden, in bestimmten Arbeitsschritten, ne? Und das finde ich schon, also das flattert, das ganze Ding flattert. So, ja. Ne? Also wenn du da, das war ein Lemoreux, glaube ich, wo sie diese Sylter-Oberstufen, den ganzen Kram da irgendwie integriert haben, das alles flatterte da irgendwie mit irgendwelchen Fähnchen. Genau, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, ist mir jetzt beim Dazwischenquatschen irgendwie entfallen. Ach so, ja, da war ja immer, was ja sehr präsent war, fand ich bei diesen Fotos von der Sonde oder von dem Lander, dieses Columbia-Logo von dieser Outdoor-Marke war irgendwie riesig groß drin. So,
ne? Ist mir nicht aufgefallen, Werbung funktioniert bei mir nicht.
Ja, Werbung funktioniert auch bei dir wahrscheinlich.
Aber, ja, klar, aber diese nicht.
Nee, aber das Ding ist, ich frage mich, was die damit zu tun haben. Ob das einfach ein Sponsor war, der da irgendwie mitfinanziert, weil in den USA ist das relativ groß. Das
keine Ahnung, aber es kann sehr gut sein, ja.
Also so der Kategorie North Face, aber ernstzunehmender, sage ich jetzt mal eigentlich. Gibt es bei uns relativ wenig in Europa. Hatte ich ein paar Mal schon Ausrüstung davon, aber deswegen hat mich, also war so sehr präsent, also immer im Bild.
Ist mir nicht aufgefallen, weil die Marke kenne ich nicht, sagt mir nichts, deswegen funktioniert es halt auch nicht. Das ist halt wirklich so Brand Recognition dann. Ja, ja. Ist sicherlich eine coole Sache und passt ja auch irgendwie dazu. Aber irgendwoher müssen sie ja Geld kriegen, ne?
Naja, aber das ist ja interessant, ne? Also das dann
Es ist ja eine private Firma. Und Sinn und Zweck von der Mission ist ja, dass die NASA private Firmen hat, die Nutzlasten auf die Mondoberfläche bringen können. Das ist dann der Zweck der Sache.
Dass sie versorgt werden können da oben und dass sich da welche dafür interessieren.
Ja. 150
Ja, vielleicht war es wirklich bloß eine reine Werbegag. So, ne? Also ich habe da jetzt nicht nochmal nachgeschaut, was da Columbia sich da irgendwie dabei dachte oder so. Wie gesagt, weil die hier in Europa spielen, die keine Rolle. Ja. Also die gab es früher mal bei Globetrotter. Gab es hier relativ viel sogar. So als Ausrüster. Mittlerweile sieht man es faktisch nicht mehr. So.
Ja. Ja. Apropos Mond, auf dem Mond hat sich auch noch die zweite umgekippte Sonde hat sich wieder gemeldet.
Hat sich aber nicht hingestellt.
Nee, hat sich leider nicht hingestellt, das nicht, aber ähnlich unerwartet, sagen wir mal. Also die waren nicht dafür ausgelegt, dass sie die Nacht auf dem Mond übersteht.
Die Japaner waren das.
Ja, die Japaner, Aber hat geklappt.
Also ist wieder in die Sonne reingedreht und hat sich wieder gemeldet dann. Also.
Ja. Irgendwie das Ding war ja irgendwie so komisch gelandet, dass die Solarpaneele dann halt gerade irgendwie abgeschattet waren und nur dann gegen Ende des Mondtages dann tatsächlich Sonnenlicht abbekommen haben. Und das hat geklappt und sogar zweimal. Also wer weiß, vielleicht meldet sich auch noch ein drittes Mal.
Also die Mondleiche ist noch nicht ganz tot.
Nee, nicht ganz tot, aber hey,
Nosferatu.
Also es wäre irgendwie alles ein bisschen schöner, wenn die Dinger einfach so gelandet werden, wie es geplant war. Aber ja, passiert halt. Es ist halt ein bisschen komisch. Die Amerikaner haben das hingekriegt.
Die haben es hingekriegt, da saßen aber auch Manneken drin.
Nee. Die hatten auch, wie hießen die jetzt schon wieder? Hieß nicht Luna, Explorer oder irgend sowas. Ich müsste jetzt gucken.
Du meinst jetzt die vor Apollo-Mission?
Genau.
Ja, klar. Ja.
Da hatten sie ein paar gehabt und das war auch so eine Geschichte, wo die erste Landung geklappt hat und alle konnten es nicht fassen.
Mit welchem Abstandssystem? Wahrscheinlich auch schon Radar, denke ich.
Das war mit Radar, ja.
Also das war ja damals.
Das war mit Radar und. Die hatten, glaube ich, einen Bordcomputer, aber da war zwar noch sehr, sehr viel mit direkter Steuerung von der Bodenkontrolle. Also wirklich, das mit wirklich.
Mit dem Delay und.
Ja, das wirklich, jede Menge Steuerimpulse wurden halt wirklich einfach direkt, wurde direkt die Steuerbefehle einfach geschickt per Radio. Geht halt auch.
Klar, kannst du machen, ne?
Funktioniert heute alles ein bisschen anders, macht alles mit Computer ein bisschen komplizierter, viel kompliziertere Computer natürlich auch. Hat man halt andere Probleme. Man kann mehr machen, aber man kann halt auch mehr falsch machen.
Das ist sowieso auch nochmal so eine Sache, ne? Also das, ob diese Komplexitätserhöhung in jedem Fall dann auch den Output hat, den man sich wünscht. So, ne?
Langfristig schon.
Langfristig auf jeden Fall, aber dann erstmal am Anfang ist es wahrscheinlich problembehafteter, als mit abgehangenem Scheiß das irgendwie zu machen. So.
Ja, das Problem mit dem abgehangenen Scheiß ist meistens, dass die Leute, die es machen könnten, dann nicht mehr da sind oder es schon lange nicht mehr gemacht haben oder irgend sowas.
Ja.
Und du hast halt die ganze Infrastruktur ringsrum, teilweise irgendwie uralten Softwarepakete. Ich meine, du kannst halt auch teilweise die Pläne nicht mehr lesen. Ne? Du hast halt jedes Stück Technik, das halbwegs komplex ist, auch wenn es relativ einfach ist, auch wenn es abgehangene Technik ist, hat halt eine ganze Menge institutionelles Wissen, das einfach
natürlich, ja.
Dabei ist, was nirgendwo da was einfach nicht festgeschrieben ist, was einfach dadurch entsteht, dass Menschen damit arbeiten und dann halt genau wissen, ja, okay, wenn du hier die Drehbank ein bisschen schneller zu schnell laufen lässt, dann kriegst du Vibrationen und bla, mach mal ein bisschen langsamer und sowas. Oder was weiß ich, dass man halt irgendwie dass der Typ halt einen bestimmten Geruch in der Nase hat und dann sofort weiß, jetzt muss ich auch hören oder so. Weißt du, halt so institutionelles Wissen, was man halt nicht weiß, bis man es macht.
Das ist eben genau dieses Ding mit Ingenieurswissenschaften, ne? Und mit diesem in der Sache drinstecken. Also ich finde ja, ich lese ja gerade hier.
Deswegen sind die Chinesen jetzt gerade so gut. Weil das sind halt die Leute, die mit der Hand an den Dingen arbeiten und nicht irgendwie bloß so das Intellectual Property irgendwie haben, die Patente, wie es gehen soll, sondern das halt wirklich machen und deshalb halt auch wissen, okay, an der Stelle kann ich noch ein bisschen drehen, das ist so stabil, dass da kann ich auch noch eine dünnere Folie nehmen oder wenn ich das und das ändere, dann kann ich eine noch dünnere Folie nehmen und so weiter und so weiter. Und die sind dadurch natürlich auch viel kreativer. Das sind halt nicht ein brillanter Mensch, der sich das ausgedacht hat, wie es geht, sondern es ist halt eine Heerschar von Ingenieuren, denen gesagt wird, hier, das ist die Maschine, du guckst da drauf, das muss laufen und sieh mal zu, dass das besser wird. Und wenn du davon 1000 hast, dann kannst du richtige Dinge machen. Kannst halt dann bloß nicht irgendwie deinem Wunder-CEO zuschreiben, dass der das gemacht hat, sondern es sind halt irgendwie 1000 Leute, die halt sich irgendwie eine Schraube angeguckt haben und gesagt haben, wenn die ein bisschen länger ist, dann läuft es besser.
Genau. Ich hatte kurz angehoben zu sagen, dass ich gerade nochmal von Buchheim hier das Boot lese. Mhm. Das ist schon vor Jahren gelesen, jetzt den Film nochmal gesehen und da gedacht, das musst du eigentlich nochmal lesen, weil in dem Buch selber, in dem Roman, geht es natürlich um viele andere Nebengeschichten noch. Mhm. Da wird aber auch viel mehr noch neben den psychologischen Aspekten von diesem ganzen U-Boot Krempel im Krieg und sowas dann, ne? Wird aber auch relativ viel technisch nochmal so aufgegriffen. Mhm. Also jetzt nicht so im Detail, aber über wie gearbeitet worden ist an Bord von jetzt in dem Fall von so einem deutschen U-Boot da, ne? Und wie die eben auch mit Bordmitteln, also wenn du unter Wasser feststeckst, so hast du nur mal bloß Bordmittel, das ist
ja,
da, wie die dann halt diese Sachen dann, also jetzt nicht, es wird nicht im technischen Detail erklärt, sondern der Prozess dieser Kommunikation und die Dauer und das Hoch und Runter und die Höhen und Tiefen, die damit einhergehen und am Ende beruht ja auf einer wahren Begebenheit, ne? Also dieses dass da so ein Ding da auf 290 Meter runtergesackt ist, so was ausgelegt war für 90 Meter und damit Bordmitteln das halt wieder geschafft wird, erstmal wieder aufzutauchen und dann noch in Golf von Biscaya zurückzufahren von Straße von Gibraltar aus, ne? Und das überhaupt zu schaffen. So. Und das finde ich interessant und das hat eben auch was du gerade meintest, mit so einer gewachsenen Verständnis der Technologie zu tun. Und wenn die Leute weg sind, die das Verständnis dazu haben, hast du immer noch den Bauplan von sowas. Aber diese kleinen Dinge, die sich halt im Zuge der Nutzung von einer Technologie weiterentwickeln oder eben auch weitergegeben werden, also kleine Tipps hier, mach mal das und das und dann ruckelt sich so oder dort dann und dann kriegst du das, es geht der Verbrauch runter oder whatever. Ja, also was sich einfach an diesem Prozess halt ergibt, das geht wirklich verloren mit den Menschen und eben auch zum Teil, wenn man die Technik nicht mehr nutzt, natürlich dann eben auch mit der Technik, die nicht mehr genutzt wird, verloren.
Ja. Deswegen gibt es ja in der IT gibt es ja ein Buch, sehr bekanntes Buch, das nennt sich The Mythical Man Month. der mythische dass du hast ein Projekt und du brauchst halt so viele Arbeitsmonate, um das fertig zu machen, ne? Und das funktioniert halt nicht. Also wenn da stehen dann halt so Weisheiten drin.
Mannstunden.
Mannstunden letzten Endes, dann halt als Man-Month. Hm. Ja. Da stehen dann halt so Weisheiten drin, wie wenn du ein Projekt hast, das schon verspätet ist und du setzt noch 10 Leute dran, dann wird es noch später. Weil die Koordinationsleistung, die dahinter steht, bis da alle Leute wissen, worum es überhaupt geht und dann nicht mit den Arsch einreißen, was sie mit den Händen vorne aufgebaut haben, das braucht halt. Und ist halt schwierig.
Das ist in vielen, vielen Prozessen so, ne? Du entweder entscheidest du von vornherein, also mit einer höheren Crewstärke reinzugehen in der Sache, dann wirst du es wahrscheinlich auch in einer besseren Zeit schaffen, kostet natürlich mehr, klar. Ja. Ne? Im Zweifelsfall, weil natürlich Menschen immer teurer sind als, rein bloße Zeit oder Maschinenzeit so, ne? Und du lässt halt sein und dann musst du damit rechnen, dass es einfach wieder länger dauert. So.
Ja.
Viele Köche verderben den Brei. Und ob du die später dazu holst oder nicht, macht es auch nicht besser.
Kleine Ansage noch. Indien will als Raumschiff, das Gaganyaan-Raumschiff testen, dieses Jahr noch und nächstes Jahr mit Menschen fliegen. Das ist zumindest der Plan. Ist jetzt auch nichts völlig Neues, aber soll wohl dieses Jahr noch passieren, dass es zumindest einmal getestet wird.
Auf was passiert das?
Das ist letztendlich eine Kapsel, wird gestartet mit, also selbst entwickelt wahrscheinlich, basierend auf allen möglichen Kapseln, die man halt so hat, nicht? wird gestartet mit der LVM, Launch Vehicle,
Was früher GLS,
was früher mal das Geostationary
Launch Vehicle, hübscheste Rakete.
War. Ja.
Genau.
Die knubbelige
Rakete,
genau. Die knubbelige Ariane 5 sozusagen.
Also, das habe ich jetzt mal so einen Artikel gelesen, dass halt im Prinzip mit dieser ganzen religiösen und Hindu-Unterbau, einerseits verbieten sie bestimmte physikalische Geschichten in der Schule zu lernen und gleichzeitig landen sie auf dem Mond so und versuchen halt diesen Spagat halt irgendwie zu machen zwischen so einer wirklich Verblödung ihrer eigenen Leute und gleichzeitig aber auch diesen Fortschrittsgedanken halt irgendwie. Bei dem Artikel ging es darum, dass diese Schöpfungsgeschichte, diese religiöse, fundamentalistische Schöpfungsgeschichte natürlich sich total beißt mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem Flug zum Mond überhaupt.
Aber
eigentlich geht das ja gar nicht.
Aber du, bei Apollo 10 wurde aus der Bibel vorgelesen.
aber die verneinen dann nicht die Existenz von, sag ich mal.
Naja, das hat die Kirche aber trotzdem lange genug gemacht.
Ja. Nee, aber das fand ich irgendwie so ein bisschen absurd. Also weil vor allen Dingen dann in der Schule bestimmte Indoktrination halt gibt, ne, die fern von Wissen hält. Und andererseits brauchen sie ja aber natürlich auch total viele Leute, die halt über...
Es ist halt ein Land, das gerade total im Umbruch ist und entsprechend hat man da auch noch viele Widersprüche.
Ja, haben wir auch in Deutschland, aber nicht in der Größenordnung wahrscheinlich. Ne?
Ja. Hallo, größtes Land der Welt, also nach Einwohnerzahl.
Naja. Tja. Die politische Diskussion muss man wahrscheinlich nicht aufmachen, weil es natürlich nochmal interessant ist, wie steht überhaupt... Indien in Bezug auf China, in Bezug auf den Westen, in Bezug auf den auf die BRICS.
Auch sehr merkwürdig. Also die haben halt sehr enge Verbindungen nach Russland. Jetzt nicht wahnsinnig, nicht zu eng, aber halt waren halt immer, das war halt immer so eines dieser Länder, die von den blockfreien Staaten, ich glaube, die haben die auch mitgegründet. Und standen dann halt immer so zwischen allen anderen Staaten und waren dann halt relativ flexibel, was die Allianzen anging. Auf der anderen Seite sind die halt jetzt auch keine Freunde der Chinesen. Ganz im Gegenteil. Auch wenn es da immerhin es gibt zumindest das Übereinkommen, dass man an der Grenze nicht aufeinander schießt.
Ja, die hauen was mit Stöcken
aufeinander. Genau.
Auch ein Ja.
Es gibt ein herrliches Video auch zwischen Pakistan und Indien von dem von Grenzübergang, Bachablösung. Wirklich wie die Hähne. Aber wirklich. Also Pakistan und Indien haben auch noch so Märsche, so mit völlig, also wirklich, es sieht aus wie bei Monty Python hier, die City Walks, ne? Ja. Also wirklich, wirklich krass. Und du siehst wirklich, das entsteht dadurch, dass die halt sich gegenüberstehen an diesen Grenzübergängen und dann halt jeder versucht, den anderen zu übertrumpfen, indem er irgendwie einen noch aggressiveren Marsch irgendwie macht. Und das wird natürlich lächerlich, aber ich meine, lieber das als aufeinander schießen oder so.
Auf jeden Fall lieber lächerlich rumlaufen, als irgendwie die Knarre auspacken.
Ja. Ich hatte mich halt immer gefragt, woher kommt so ein Scheiß? Aber ja, klar, von sowas.
Genau, das ist ein Versuch, irgendwie einen Konflikt nicht komplett heiß werden zu lassen. So, ne?
Ja.
Ja gut, aber ja, weiter.
Okay, und zuletzt noch was. Etwas, das ich, das ehrlich gesagt begrenzt, was mit Raumfahrt zu tun hat. Aber zumindest die Daten kommen, es kommen eine ganze Menge Daten aus der Raumfahrt dort. Und zwar habe ich heute früh ein Paper gelesen, in dem praktisch das etwas drin stand, wo ich, was ich schon länger vermutet habe, nämlich, dass die Aerosole, also die Luftverschmutzung, wir haben ja Luftverschmutzung nicht nur durch Treibhausgase, sondern auch durch Schwefeldioxid und so weiter,
ja.
Was halt langsam aber sicher sauberer gemacht wurde. Und es ist insbesondere jetzt in den letzten 2 Jahren relativ offensichtlich geworden, dass die einen sehr großen Einfluss auf die globale Erwärmung haben. Und jetzt hat sich mal jemand hingesetzt.
Ja, wie die Wolken, also Wasserdampf.
Ne? Ja, und das große Problem ist halt, dass die Sulfate, die entstehen, wenn man Schwefeldioxid in der Luft hat, dass die auch die Wolkenentstehung begünstigen. Und das gibt dann halt richtig viele Mechanismen, die dann sich gegenseitig verstärken und dann, wenn man viel davon hat, zu einer starken Abkühlung führen. Und man hat jetzt mal ausgerechnet, wie viel das ist, und das war zwischen 2001 und 2019, also noch vor dieser aktuellen starken Erwärmung jetzt, ungefähr 40% der Erwärmung ging nur darauf zurück, dass 2019 weniger Schwefeldioxid emittiert wurde als 2001.
Mhm.
Was ziemlich viel ist, aber ich sag mal, es überraschte mich jetzt nicht wahnsinnig, weil es gibt halt so Satellitenaufnahmen, die halt so die Erde beobachten und dann geguckt haben, okay, wie viel hat sich so seit den 90er Jahren die Erde erwärmt, und nicht nur die Erde, sondern auch nach Regionen. Und wenn man sich das anschaut, ist das halt vor allen Dingen so Europa gewesen, Nordosten von USA gewesen. Man sieht, Indien ist etwas kälter geworden und im Verhältnis. Also jedenfalls nicht wärmer geworden oder nicht so stark wärmer geworden. Und China, also ich hatte so eine Grafik damals, die 2015 endete. Und 2014 hat China angefangen zu reduzieren. Das war 2015, war da noch nicht allzu viel passiert, aber die sind jetzt wirklich auf ein Niveau, das sie schon in den 90er Jahren nicht mehr hatten. Also wirklich viel, viel weniger. Und wenn man sich so dran, als ich damals in Cottbus noch studiert hatte, also so 2010 rum, 10, 11, war das noch ein ganz großes Thema, dass Luftverschmutzung auch so ein bisschen Staatsgeheimnis von China war, dass niemand drüber reden wollte. Und dann haben die Botschaften gemessen und Messwerte von Luftverschmutzung irgendwie veröffentlicht und so ein Kram. Und war halt alles ganz furchtbar, und du konntest auch einfach, wenn du irgendwie Fernsehaufnahmen aus China gesehen hattest, da sahst du halt, okay, du konntest die Sonne nicht mehr sehen, du konntest nicht mehr so weit gucken, wie du konntest halt in der Stadt nicht mehr.
Immer mega Smog halt.
Ja, ne? Und gab dann halt auch Satellitenaufnahmen, wo du einfach sehen konntest, okay, irgendwie unter den passenden Bedingungen ist halt ganz China unter einer riesengroßen Rauchglocke gewesen. Und das wurde halt sauber gemacht, und das kann man auch sehen, also das ist nicht nur Propaganda, das ist wirklich einfach sehr viel sauberer geworden, und das ist halt, das hat dann richtig Auswirkungen auf Temperaturen, einfach weil die Sonne scheint wieder. Soll man nicht glauben, wenn die Sonne scheint, wird es warm. Und du kannst auch beim Deutschen Wetterdienst dir angucken, so Statistiken zur Sonnenscheindauer. Und das macht einen richtigen Sprung nach 90er Jahren. Also wir haben jetzt irgendwie so 20% mehr Sonnenschein oder so. Gerade so in Ostdeutschland. Mhm. Im Vergleich zu letztens zu DDR-Zeiten. Weil das ist halt das große Ding gewesen. Mhm. So in 80er Jahren kam dann halt auf, dass man Schwefel, also im Westen zumindest, dass man Schwefeldioxid gefiltert hat, Rauchentschwefelung und so ein Kram. Und das kam natürlich dann auch nach der DDR, nach Ende der DDR dann im Osten relativ schnell auf und teilweise brauchte man es auch gar nicht, weil die Industrie einfach weg war, in sehr, sehr großem Umfang und entsprechend hatte man dann eine sehr viel sauberere Luft, aber man hat halt auch viel mehr Sonnenschein dadurch gehabt, weil, wie gesagt, diese Aerosole, die sind halt Kondensationskeime für die Luft, für das Wasser in der Luft.
Genau, für die Wolken dann.
Und dann hat man Wolken. Und es ist nicht, das ist nicht mal das Einzige, weil man hat Wärmetransport dabei. Wenn was kondensiert, dann wird Wärme freigesetzt. Und Treibhauseffekt funktioniert so. Also du kriegst halt das Licht, das sichtbare Licht, das kommt das strahlt auf den Erdboden ein, erwärmt den. Auch sichtbares Licht ist letztendlich nur Wärmestrahlung. Also wird halt einfach zu Wärme umgesetzt. Und dann hast du einen warmen Boden. Und der warme Boden muss halt irgendwie seine Wärme verlieren. Das macht er zu einem tatsächlich ziemlich großen Teil durch Konvektion und durch Verdunstung von Wasser. Und der Rest, ich glaube 40% oder so, ist dann halt wirklich Wärmestrahlung, die dann abgestrahlt wird. Und da kommt dann der Treibhauseffekt mit rein. Und
die dann wieder zurückgebounced wird, die Wärme.
Ja, teilweise. Hm. Aber du kannst das halt umgehen, wenn du mehr Konvektion hast oder wenn mehr solche Wolken halt entstehen und dann oben das freigeben. Das Problem ist halt, der Treibhauseffekt braucht halt eine Atmosphäre. Und wenn du einen Teil der Atmosphäre halt einfach umgehst, indem du einfach direkt die Wärme da hochschiebst, einfach weil warme Luft aufsteigt, dann wirkt praktisch dort der Treibhauseffekt nicht.
Ja, oder du reflektierst einen Teil des Sonnenlichtes halt gleich vorher schon weg.
Genau. Also, ja, und das wichtigste Treibhausgas ist tatsächlich noch nicht mal CO2, sondern Wasser. Kann man sich relativ schnell angucken. Hat damals auch schon Svante Arrhenius festgestellt, irgendwie 1896, als der zum ersten Mal über Treibhauseffekt spekuliert hat. Wusste der halt, ja, okay, Wasserdampf, das ist das richtig große Ding. Und wenn das Wasser, wenn dieser Wasserdampf einfach kondensiert, dann ist er natürlich kein Treibhausgas mehr. ja, und wenn dann halt diese Aerosole fehlen, dann wird es halt warm. Also weil du halt mehrere Effekte hast, die sich dann wirklich so stapeln, die für eine Abkühlung gesorgt haben. Gerade jetzt auch während der Industriezeit. Es gab ja auch Geschichten in 60er, 70er Jahren, die Erde kühlt sich ab, kommt zu einer nächsten Eiszeit und so weiter. Das haben die sich nicht frei ausgedacht. Das waren ja auch so Messdaten, die ein bisschen dahin deuteten. Aber wie das halt so ist im Journalismus, wird dann halt auch mal alles übertrieben. Beziehungsweise auch für einen Wissenschaftler wird gerne mal was übertrieben. Das ist halt so. Damals hat man halt so 120 Millionen Tonnen Schwefeldioxid ausgestoßen im Jahr. In 70er Jahren. Was wahnsinnig viel ist. Als in Island der Laki ausgebrochen ist, 1783, wo es wirklich Hungersnöte gegeben hat, die dann auch zur Französischen Revolution geführt haben. Das waren 120 Millionen Tonnen, die da ausgestoßen hat. Und das hat halt wirklich weltweit für ernsthafte Abkühlung gesorgt und für wirkliche Klimaturbulenzen.
Naja, das Ding ist halt, ne, also Schwefeldioxid in sag mal, niedriger Höhe ist scheiße, weil es ja dann irgendwie als Säure runterregnet, ne? Und dann ist
aber halt, in hoher Höhe kommt es halt auch irgendwann runter.
Ja, irgendwann kommt alles runter, ne? Aber in hoher Höhe hat es natürlich erstmal eine andere Funktion. Also das, was du jetzt gerade erzählst, das erinnert mich so ein bisschen an dieses Buch, was ich gerade gelesen hatte, hier von J. Stevenson, Termination Shock. Da geht es um also dieses Geoengineering, dass die zum Beispiel Schwefeldioxid mit solchen im Prinzip so Atmosphärenraketenkanonen irgendwie dann ausbringen, in großen Maßstab, um halt eine Abkühlung zu erzeugen.
Ja. So. Was man halt von Vulkanausbrüchen kennt. Also
genau, also im Prinzip das Gleiche, aber halt.
Der erste Vulkanausbruch, an den ich mich erinnern konnte, ist der Pinatubo gewesen, 91. Der hat so 20 Millionen Tonnen freigesetzt und das hat dafür gesorgt, dass die Temperaturen weltweit so um ein halbes Grad runtergekommen sind.
Genau, und das Buch verhandelt das so ein bisschen. Das Buch ist zum Kotzen langweilig. Es gibt ein paar Action-Sachen, die ganz cool sind. Ansonsten ist es halt ein typisches amerikanisches Ich erkläre dir die Welt Buch so. Neil Stephenson kennen wir ja alle von Amatea. Ne?
Anathem habe ich damals gelesen. Ja. Sehr gerne auch. Diamond Age ist eigentlich gut, aber es gibt dort keinen einzigen Charakter, für den das ganze Buch irgendwie gut ausgeht. Also alle sind irgendwie tot oder werden vergewaltigt oder sonst irgendwas. Naja. Es ist echt schlimm.
Ja, nee, die letzten Bücher von ihm waren alle so ein bisschen Grütze. Ich habe da das Corvus und sowas halt, das war auch nicht gut. Und Amalthea ist ja auch zum Schluss, so die letzten paar hundert Seiten sind ja irgendwann auch irgendwie totaler Kiki-Fax, so, also so irgendwie liegt in mega fernen Zukunft total.
Ich hatte es halt nicht gelesen, weil es hat mich so vom Szenario her nicht
interessiert. Nee, war cool, also ist schon okay gewesen. Aber wird sicherlich mal vielleicht verfilmt, irgendwann kann ich mir vorstellen, so irgendwie episch. Aber jetzt ist das Neue, dieses Termination Shock beschäftigt sich genau mit dem, was du gerade erzählt hast. Also da geht es halt darum, wie das ausgebracht wird, das machen dann auch erst wieder, weil bei Neil Stephenson sind es ja mal irgendwelche fiesen Millionäre, Milliardäre, die irgendeinen Scheiß machen. Der, was ich bloß sagen will, ist halt, dass das Thema da auch verhandelt wird und es wird auch so ein bisschen technisch, also wie du es auch gerade erklärt hast, auch nochmal so ein bisschen mit erzählt, so, und im Prinzip so ein Szenario aufgebaut, dass der Welt gar nicht anders übrig bleibt, jetzt irgendwann mit solchen Sachen zu agieren, um halt das irgendwie im Zaum zu halten. So.
Ja, aber ist halt, also das Ganze ist, bei mir ist das irgendwie aufgetaucht im Bewusstsein, dass das einen ernsthaften Einfluss hat, weil, also 40% hatte ich nicht gedacht.
Denkt da immer so
vor drei,
in so
vier einem Jahren oder so
einstelligen Bereich irgendwas dann. Ne?
Ja,
wenn überhaupt.
Ja, aber so, also das heißt, so fast die Hälfte davon ist halt wirklich gar nicht so CO2, sondern wirklich Reduktion von Schwefeldioxid gewesen. Und das ist halt jetzt in den letzten Jahren offensichtlich geworden, weil 2020 wurde der schwefelhaltige, Schiffsdiesel war ja immer sehr schwefelhaltig. Und das wurde halt verboten. Es wurde gesagt, also entweder entschwefelt ihr den Treibstoff oder ihr müsst halt eine Rauchgaswäsche haben an Bord von dem Schiff.
Ja, aber die meisten jetzt auch schon, ne? Zumindest.
Ja. Und das ging dann halt wirklich so, kann man dann auch mit Satelliten beobachten, man hat sich dran gehalten. Das ging dann auch. Mir ist das so richtig bewusst geworden, als damals das Containerschiff im Suezkanal stecken geblieben ist, wo halt erstmal nicht klar war, was ist denn da schiefgegangen. Und ich hatte da so einen Professor gefunden, der dann halt so mich mit Schifffahrt sich sehr gut auskannte. Und der spekulierte dann halt auch so, naja, also es gab eine ganze Menge Schiffe, die Probleme mit ihren Triebwerken, mit ihren Maschinen hatten, die halt plötzlich ausgefallen sind, weil der Treibstoff halt nicht ganz kompatibel war oder hatten halt Probleme mit den Maschinen gehabt. Durch den neuen Treibstoff. Und da war mir klar, okay, 2020 war das. Und es braucht halt ein paar Jahre, bis so eine Änderung sich wirklich durchschlägt. Also es gibt so Simulationen, wo man einfach Computersimulationen hat und dann sagt, okay, so und ab heute ist doppelt so viel CO2 in der Atmosphäre. Wie lange braucht es, bis das ganze Ozeansystem sich darauf eingestellt hat? Und das sind so 3-4 Jahre immer gewesen. Also du hast so immer 3 Jahre, bis das richtig anfängt. Und das sind jetzt diese 3 Jahre gewesen. Also 2023 fing das ja plötzlich an, dass die Meere sich plötzlich erwärmt haben. Und das dürfte das gewesen sein.
Ja, die Frage ist halt, natürlich ändert das an der Grundproblematik nicht, dass wir zu viel CO2 emittieren. Ne? Also
das ändert nichts an der Grundproblematik, vereinfacht sie aber insofern, als dass man halt mehr Spielraum hat.
Man könnte eine Balance versuchen.
Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, wenn wir jetzt weiter, was sinnvoll ist, die Abgase entschwefeln, was gerade in Indien und Indonesien nochmal ist, wird das Ganze sich nochmal verstärken. Es dürfte, und man muss wahrscheinlich irgendwie in sämtlichste Klimamodelle jetzt nochmal rein und die neu und sich die nochmal neu angucken, wie sich die Aerosole wirklich genau verhalten, weil Aerosole war immer so ein Ding, das sehr schwer zu modellieren ist. Jetzt auch Sahara-Staub ist auch so ein Aerosol. Und jetzt am Wochenende waren irgendwie in Bayern, glaube ich, ein paar Leute sehr, sehr enttäuscht, weil die Wettermodelle und Klimamodelle ist heutzutage ist kein großer Unterschied mehr. Waren einige Leute sehr enttäuscht, dass die Temperaturen, die sie tatsächlich hatten, so 5 bis 7 Grad unter dem lagen, was die Modelle vorhergesagt hatten.
Durch das Wegdrücken.
Weil einfach Wolken entstanden sind durch die Aerosole. Und die man so nicht auf dem Plan gehabt hatte. Und das ist halt so, Aerosole sind sehr, sehr schwer zu modellieren. Deswegen war das immer so ein Ding, wo man dann so abgeschätzt hat. Und jetzt haben wir langsam ziemlich konkrete Daten einfach. Dadurch, dass wir halt auch die Industriedaten haben, wir haben die Satellitendaten, dass man das wirklich korrelieren kann und dann sagen kann, okay, das hat die und die Auswirkung. Das nächste Problem wird sein, dass natürlich nicht nur Industrieaerosole macht, sondern auch sowas wie Waldbrände. Oder, was bis vor gar nicht so langer Zeit noch üblich war, dass man auf Feldern halt die Stoppeln weggebrannt hat. Was bis heute ein großes Problem ist, auch in Indien, Indonesien, da wird sowas noch sehr viel gemacht, wo man dann halt auch wahnsinnig viel Rauch in der Luft hat. Und das sind auch Aerosole, bei denen man ähnliche Prozesse hat. Und da muss man dann gucken, ob man in irgendeiner Weise abschätzen kann, wie viel war das eigentlich im 19. Jahrhundert in der vorindustriellen Zeit, was war da, wo liegt jetzt der eigentliche echte Gleichgewichtspunkt der Erde, weil Menschen haben schon immer Feuer gemacht.
Ja, schon immer.
Und teilweise sehr, sehr großflächig, also auf Feldern sowieso.
Ja, ganze Wälder abgebrannt.
Genau. Ne? Ja. Und
entweder durch Blödheit oder ganz Bewusstheit, um anzuschaffen.
Und wir machen jetzt praktisch das Gegenteil sogar. Seit den 40er, 50er, 60er Jahren sind wir langsam sehr, sehr gut darin geworden, Waldbrände komplett zu unterdrücken, bis weit unterhalb allem, was natürlich wäre, weil bei jedem Gewitter schlagen irgendwo Blitze ein, die dann Waldbrände verursachen. Und früher ist da keine Feuerwehr hingefahren.
Genau, da gab es aber sicherlich auch noch ein paar mehr Wälder, zumindest.
Das auch. Ne? Ja, also, aber das ist halt, das sind halt jetzt richtig schwierige Fragen, die man sich dann stellen muss. Wo ist dann eigentlich das Grundniveau, ne? Und wie groß ist jetzt unser Einfluss?
Vielleicht müssen wir uns gar nicht so über das Grundniveau irgendwie einen großen Kopf machen, sondern zu überlegen, wo wollen wir gerne in 5, 6 Jahren stehen. Wenn die Temperaturen hier also jetzt irgendwie völlig durch die Decke gehen.
Ich denke, das wird so nicht passieren, weil du kannst halt die Luft kannst nur einmal sauber machen. Also sauberer als sauber geht nicht.
Ist ja klar. Ne? Die Frage ist aber eben, was können wir tun, weil auch jetzt wird es ja schon zum Teil kritisch in bestimmten Regionen, was ja dann auch noch andere Ursachen natürlich hat, die dann regional nochmal einzuschränken sind. Ne? Und das und wie gesagt, Wetter und Klima ist ja immer noch ein Unterschied. Ne?
Die gute Nachricht ist da, glaube ich, dass Solarkraft immer, gerade jetzt, also Photovoltaik ist jetzt halt extrem billig geworden. Herstellung wird ausgebaut bis zum geht nicht mehr. Es gibt zurzeit wirklich das Problem, dass jede Menge Solarzellen da sind und die Installation nicht hinterherkommt. Also es gibt jetzt Leute, die angefangen haben, ihre Gartenzäune durch Solarzellen hinzustellen und das noch nicht mehr wahnsinnig teuer ist. Irgendwie so laufende Meter für 30 Euro oder so. Das ist jetzt halt alles wahnsinnig billig geworden und die großen Probleme ist jetzt wirklich mehr so die Anbindung ans Netz, das Aufstellen, so Kram. Das sind jetzt die Probleme, aber das ist eigentlich ein Luxusproblem, das ist ein gutes Problem. Also diese Probleme möchte man haben, dass man nicht weiß, wie krieg ich das Zeug ans Netz. Früher war die Problematik, wie stelle ich sowas überhaupt her zu halbwegs annehmbaren Preisen. Also da tut sich richtig, richtig was, also richtig viel. Und Ja, ich werde auch demnächst bei damals DM mal über Energie ein bisschen reden, ein paar Stunden sicherlich. Und da werde ich das Thema auch nochmal irgendwie, dieses ganze Klimathema dann sicherlich auch nochmal aufarbeiten am Anfang. Weil deswegen redet man ja drüber, nicht?
Schön, da freue ich mich dann drauf. Ja, das ist schön, aber da gehen wir vielleicht mit dieser halbwegs positiven Aussicht und mit den Solarzellen, dass wir das ja irgendwie dann doch vielleicht irgendwie zumindest in Teilbereichen ein paar Sachen hinbekommen, finde ich ganz gut. Und in den Teilbereich Essen müssen wir jetzt mal reingehen langsam. Ich habe Hunger.
Ja.
Und mal hier um die Ecke gehen ins Mayflower und mal Mapo-Tofu reinziehen.
Ja, irgend sowas. Ja. Werden wir sehen. Ja.
Dann?
Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hoffentlich nicht ganz so lang. Die Pause?
Ja, nee, klar. Wir sehen uns ja sowieso zwischendurch.
Und ja, oder wir hören uns.
Und unsere geneigte Zuhörerschaft, die wird sicherlich bald wieder von uns hören, denke ich. Ja.
Na dann. Tschüss.
Tschüss.